Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Wunderbar. Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 233. Heute mit Felix.
Apple.
Felix.
iTunes.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Mein Gott, man könnte denken, wir wären ein Mac-Apple-Dings-Podcast.
Mobile-Mac sind wir.
Ja, das ist ja furchtbar.
Willkommen bei Mobile-Macs.
Hat sich irgendjemand das angeguckt? Nee, oder?
Nee. Was denn überhaupt?
Genau, was denn überhaupt?
Was passiert? Ist schon wieder irgendwas gewesen. Ich habe schon wieder irgendwas verpasst, oder?
Ja, du hast was verpasst. Da war doch diese WWDC.
Genau. Ist das gleiche wie das, wo sie die neuen iPhones ankündigen?
Nee, iPhones kündigen sie immer im Herbst, glaube ich, an oder so.
Und wie heißt das?
Das ist was anderes. Das, was weiß ich, Special Event, Apple Event.
Vielleicht? Weil WWDC und dann WWDC.
Nein.
Und dann WWDE.
Nicht?
Okay, alles klar. Das heißt, es gibt noch keine neuen iPhones.
Nee, das hat da, genau, jetzt geht's mal um Software und okay, es ging darum, irgendwie jetzt endlich mal wieder einen Mac Pro zu haben oder so. Aber ich habe es auch nicht gesehen. Mich interessiert es nicht mehr. Und unser einziger Mac-User, den wir im Team haben, der ist ja auch nicht dabei. Hm. Von daher können wir da Gott sei Dank nicht so viel sagen.
Wie viele Kleinwagen kannst du jetzt für einen Mac kaufen?
Zwei.
Oh, das ist relativ viel.
Ich glaube, der Vollausbau, ich habe irgendwo so halb gelesen, ich glaube, der Vollausbau von diesem Mac Pro kostet irgendwie, keine Ahnung, 20.000 oder sowas.
Ja, ist ja relativ viel Geld dafür, dass es eigentlich bloß ein Commercial-Hardware ist.
Ja, also sie haben jetzt wieder halt so ein Mac da, wo man Sachen reinstecken kann und so. Also das, was alle Leute so unter Schreibtisch haben wollen, so zum Basteln und Sachen reinstecken, rausziehen und erweitern und so, gibt es jetzt auch wieder. So mit viel
Rahmen. So eine Käsereibe, oder?
Ja, hat
genau,
auch
aber kein Mülleimer, diesmal eine Käsereibe wieder.
Nee, genau. Hat Löcher und steht auf beiden oder auf Dings, kann man anfassen, rumtragen und für teuer Geld kaufen.
Das ist ja praktisch.
Ja, nein.
Bestimmt aus einem Block Aluminium gefräst oder so.
Bestimmt, oder aus zweien. Ich glaube, so für Profi-Anwender, Profi-Mac-Anwender hier, die, weiß ich nicht, so ganz viel Videoschnittgedönsel machen, ist das auch sicher wichtig, ja, dass es sowas jetzt wieder gibt.
Kann man das nicht irgendwie in einer Renderfarm oder so machen?
Ja, bestimmt. Aber wenn du es unter deinem Schreibtisch hast und es im Winter noch warm macht, ist
das
auch gut.
Das stimmt, das ist natürlich nice.
Ja. Also kann man sich wieder kaufen, wenn man sowas haben will. Und dann haben sie noch, glaube ich, ein neues macOS angekündigt. Das Einzige, was ich witzig fand oder zu erwähnen, habe ich auch in den News, ist, dass dieses Catalina, also die nächste macOS-Version, auf ZSH setzen wird.
Voll gut. Aber warum?
Als Standard-Shell. Weil es ist die beste Shell der Welt. Ganz einfach. Niemand braucht Bash, alle wollen ZSH.
Hm. Okay. Na gut.
Bei uns auf Arbeit ist tatsächlich auch die Standard-Shell die ZSH. So überall, wo du dich einloggst, hast du erstmal die ZSH. Finde ich total nice. Mag ich. ZSH for everyone. Und natürlich mit Oma ZSH aufgepimpt und so. Sehr gut. Ja.
Na gut. Das heißt, ihr habt da nicht, jeder hat nicht sein eigenes Profil, mit dem er sich entscheiden kann, was er für eine Shell bekommt, sondern jeder hat einfach die Z-Shell.
Ja. Ja, jeder hat die Z-Shell.
It's something, würde ich sagen.
Ja. Kannst du dir ja selber noch, kannst du eine Z.ZSH hinlegen und kannst du das ja so basteln, wie du willst, wie bei der Bash halt auch. Und ist halt, ja. Naja, also die meisten Programme bringen ja auch sowohl eine Bash-Completion als auch eine ZSH-Completion irgendwie mit. Also es ist, ja, ist schon eine der meistbenutzten Shells. Und wer es nicht kennt, der sollte es unbedingt mal ausprobieren. Aber man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Also, dass man einen schönen Prompt hat und dass der, weiß ich nicht, wenn man im Git Repo ist, auch die schönen Sachen anzeigt und
oder naja. Du copy-pastest einfach von irgendjemandem.
Ja, oder du nimmst Oma ZSH. Ja, oder du nimmst Oma ZSH und dann musst du ja nur ein paar Plugins aktivieren und
und dann bootet es eine Dreiviertelstunde, aber dann ist es schon fertig.
Und ein Theme auswählen und dann sieht es auch schon mal ganz gut aus.
Also ich mag auch mal Zertrail nicht, weil es so langsam macht, quasi das Boot. Also ja. Das
ja, so du darfst halt nicht zu viele Plugins aktivieren. Das ist halt auch wieder.
Auch noch aufpassen.
Ja, das ist wie bei allem im Leben. Ja.
Na gut. Muss halt na wissen, gut, was gut du machst. Das ist halt.
Genau. Ja. Okay, dann kommen wir, weil wir gerade bei Apple waren, auch noch zum Toten der Woche.
Haben Sie das da auch auf, angekündigt? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig verfolgt.
Auch, ich kann dir das auch nur sagen, was ich so halb gehört habe. Ich habe weder die Keynote gesehen, noch jetzt groß nachgelesen, aber es ist wohl so, dass iTunes beerdigt wird und sie
nein
endlich die, also die verschiedenen Sachen, die iTunes ja macht, Podcast, Musik, Synchronisation mit deinem iDevice und sowas jetzt alles in extra Programme auslagern, beziehungsweise Synchronisation soll jetzt in den Dateibrowser mit rein, also in den Finder. Und ja.
Ja, also ich find's super, weil das Ding war immer der Riesencancer.
Ja.
Und alle haben sich darüber aufgeregt.
Zu Recht. Erstens ist eine Software, die halt schon ewig, ewig, ewig alt ist und sie haben immer wieder was dran geflanscht. Ich meine, es kann irgendwann ist halt vorbei. Ja, was sollte das noch alles machen? Du kannst Musik und Filme drüber kaufen und angucken und es war halt.
Könntest
ja, vor 10 Jahren war es cool.
Kaufen.
Vor 10 Jahren war es cool.
War es
aber
das?
Es ist halt.
War es das? Wirklich? War es
nee,
wirklich
vor 10
mal
Jahren
cool?
War es auch scheiße.
Ich glaube, es war halt immer scheiße.
Ja.
Ich mag
und
mich
es
nicht,
hat einfach.
Ja, ich mag mich nicht daran erinnern, dass das mal cool war, aber. Vielleicht bin ich da auch einfach zu jung dazu.
Ja, daran liegt
es. Nee, ich glaube so, nee.
Also warum nee, es, war, nee. Es war halt es eine Zeit lang genau das, also dadurch, dass du Podcasts und Musik und den Store hattest und das halt mit deinem iPod gekoppelt hast und es rübergesynkt hast, da hast du halt die Funktionen, die du so für Musik brauchtest, an einer Stelle gehabt und das fand ich schon gut.
Also es war halt einfach immer total bloated und war total langsam und kribbelig zu installieren und zwar eigentlich, also ich kann mich auch an keine Zeit erinnern, wo es gut war. Aber vielleicht, keine Ahnung, ich hatte halt irgendwie
ja, VLC. Du hattest auch kein Mac, oder?
Nee. Ja. Aber man konnte ja den Quatsch auch unter Windows haben.
Ja, aber ich glaube, das war schon nochmal, oder ich hoffe, es war ein Unterschied.
Nee, ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Das ist eine gute Frage, naja. Was passiert mit denn all den Windows-Menschen?
Nobody cares.
Ey.
Das ist nicht
Windows-Menschen, Windows-Benutzer sind auch nur Menschen.
Das ja. Ist nicht okay. Irgendwie muss ja.
Denk doch mal an die.
Ja.
Nicht immer nur
also,
an.
Wenn du jetzt so irgendwie noch so ein iPod hast oder so, wie willst du denn dann irgendwie, wie weil eigentlich, was diese Dinge ja machen sollten, wäre, dass du einfach irgendwie über den Dateibrowser da irgendwie Musikfiles draufziehst und fertig. Machen sie aber nicht. Haben sie ja immer so gemacht, dass man halt dieses iTunes benutzen muss und das voll verkrepelt ist. Und jetzt, wenn sie iTunes nicht mehr unterstützen, was ist dann die Idee?
Wie gesagt, unter macOS macht es der Finder dann. Also der
ja, ja, unter macOS, klar, kannst du das in Finder einbauen und unter Windows. Also ich glaube nicht, dass sie ein Plugin für einen Explorer schreiben werden. Oder schon? Also es wäre ja,
man weiß es nicht.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es das ja unter Windows dann auch noch weiterhin. Und sie machen es nur unter Windows nicht mehr.
So Windows Native iTunes.
Ich habe keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht wirklich, ganz ehrlich gesagt. So. Yo.
Du darfst
Ahnung.
Nicht immer so böse sein.
Nicht?
Das fängt schon wieder an wie letztes ja. Mal, ja?
Ja.
Nicht okay.
Nicht ja. Gut. Okay.
Nicht okay.
Aber.
Nicht okay.
Nicht okay. Aber wir haben gar nicht so viele böse Kommentare gekriegt. Ich hätte ja erwartet, dass wir irgendwie auf meine
ja, aber das,
destruktive.
Das nur, weil uns niemand hört. Das ist was anderes.
Ah, okay. Gut. Na gut. Nee, aber es haben ein paar Leute tatsächlich uns Geld überwiesen. Also es kann nicht sein,
ach, krass.
Dass uns gar keiner hört.
Ja. Weird.
Also vielen Dank nochmal für die edlen Spender. Das hat uns mal das geht dann hier in Offerdick. Und ich, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen bei der Frostcon.
Froschkorn? Wann ist die schon wieder?
Ja, das ist jetzt schon wieder ganz unten unter Wien. Ich weiß, ich springe durch unsere Timeline hier. Die Froschkorn ist im August, ne?
Ja, irgendwann Mitte August.
Wann Mitte August? Fällt die auf die Campzeit oder ist die kurz danach?
Ich, sobald die Seite lädt, kann ich dir sagen. Es ist der 10. und 11. August.
Das ist nicht so gut. Das andere...
Camp, weiß ich gar nicht, wann Camp ist.
Camp ist August.
Ja, Camp ist auch August, aber ist auch Anfang
Juli. Nee, aber Ende Camp Juli ist 20. 21. bis
später.
Who knows? So ungefähr? Ich bis dachte zumindest.
Ah, stimmt, ja, das passt. Stimmt, ja. Ich habe mir da extra Urlaub genommen.
Ja.
Voll gut.
Also, 10. 11. August treffen wir uns hoffentlich alle in St. Augustin in der Nähe von Bonn. Oder in der Nähe von Markus und dann gehen wir mal alle zusammen essen oder so. Oder?
Na genau. Gut, dann müssen wir das wohl machen.
Das jetzt haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir sehen uns so selten.
Ich bin da leider schon mal definitiv nicht.
Anderer Felix.
Ist ein bisschen enttäuschend, aber ich bin da weg.
Bisschen enttäuschend.
Ja. Bisschen,
da bist du selber schuld.
Enttäuschend. Ja, was kann ich dafür?
Du solltest enttäuscht sein über dich selbst.
Letztes Jahr ist
Planung.
Ja, aber letztes Jahr ist es aufgegangen. Letztes Jahr hat es irgendwie geklappt. Letztes Jahr war Froschkorn voll spät. Und dieses Jahr, vermutlich weil wegen Camp, ist es voll früh. Tja, nehme ich jetzt mal an. Ist nicht okay.
Ist nicht okay.
Wie willst du nicht zu dem 3 Stunden FreeBSD Installation and Configuration Workshop?
Doch, will ich, aber kann ich ja nicht.
Und ZSH gibt es bestimmt.
ZSH.
ZFS.
Das falls
oh, ZFS.
Das andere mit Z. ZFS gibt's doch bestimmt auch irgendwas total Cooles.
Bestimmt.
Ja. Ich werde wahrscheinlich auch einen Vortrag halten. Zumindest habe ich das meiner angenommen worden.
Aha. Über was?
Smart Home. Smart Home, Smart Home.
Was?
Doch. Was? Ich kann meine Lösung vorstellen und entweder kann ich noch ein bisschen über OpenHub reden oder ich hatte reingeschrieben, sie sollen dann mal Bescheid sagen, irgendwie was. Also sie hatten draufgeschrieben, dass sie das Thema Smart Home gerne hätten haben wollen. Ich gesagt, ja, kann ich schon was machen, weil ich mich gerade damit ein bisschen beschäftige und dann kann ich hier das vorstellen, was ich hier so gemacht habe, das letzte
halbe Jahr. Was du da zusammengekribbelt hast, so wie alle.
Genau.
Immer irgendwelchen Shit zusammenkribbeln.
Ja, na und halt über OpenHub und OpenHub ist ja, da kannst du ja alles dran flanschen.
Gibt es das immer noch?
OpenHub, ja. OpenHub 2.
Ist dieser diese Java-Crap, oder?
Ist Java, ja. Genau. Aber
ja, gut, aber ist ja schön, dann kannst du ja mal sagen, dass OpenHub was kann oder nicht.
Ja, funktioniert ganz gut mit Microsoft Visual Studio Code zusammen.
Was? Quatsch, oder?
Doch, ich entwickle jetzt immer in Code. Also ein Visual Studio.
Direkt auf die dunkle Seite gewechselt, ohne irgendwas.
Ist tatsächlich.
Ohne rot zu werden, ja. Oh ja, ich benutze jetzt Visual Studio Code und das iTunes habe ich mir jetzt auch mal schön fett installiert auf meinem Linux-Computer.
Ja, weißt du, vorher habe ich Atom verwendet, aber ich meine, es ist ja jetzt auch Microsoft, dann ist auch egal. Und von dem her.
Wahrscheinlich noch ZFS mit einem Tainted Kernel und keine Ahnung.
Ja, natürlich.
Und NVIDIA proprietäre Grafikkartentreiber.
Ja, apropos, ne, hast gelesen, dass Ubuntu 1910 baut jetzt die NVIDIA Grafikkartentreiber einfach mit einem.
Verräter!
So, liefern die aus.
Verräter! Soweit jetzt gekommen. Das ist alles wegen dir, wegen Leuten wie
mir. Was?
Ja, wegen Leuten Ingo. Wie dir, die sagen, ja, würdest du den Code, beste Sache, kann ich jetzt schön meine OpenHub konfigurieren.
Ja.
Und dann,
ist Open Source.
Was, Open Source?
Na, Visual Studio Code.
Visual Studio Code ist Open Source, das ist nur so ein, aber wie hieß der Editor früher, vor Visual Studio Code
Electron.
War?
Electron. Nee, Electron App bestimmt, oder? Das war immer der gleiche
Crap. Ich glaube schon, ja, aber es gab
quasi ein kleiner Browser.
Ja,
ein großer Browser.
Es gab das irgendwie. Ah, es ist der Code-Browser. Oder basierend auf dem Code-Browser? Irgendwie so. War das nicht das? Es war doch das. Ingo, du benutzt das.
Ja,
jetzt sag mal.
Ich benutze das nur unter VS Code. Ich kann jetzt auch nur in der Wikipedia nachschlagen.
Ja, schlag mal in der Wikipedia nach.
Hat nichts mit Visual Studio zu tun. Ja, das war uns ja klar irgendwie.
Das wissen wir.
erste finale Version erschien am 14. April 2016 auf Deutsch. Keine Ahnung.
Toll. Hier, also Microsoft hauptsächlich in der Software License Terms. Will ich dir mal kurz zulesen, MIT. Was du da complied hast. If you comply with these terms, you have the rights below, bla bla. Hier, Data Collection. This software may collect information about you and your use of the software and send them to Microsoft. Microsoft may use the information to provide services and improve the products and services. Tja, du wirst
kannst du abschalten.
Fickt einfach von Microsoft. Direkt so, bam, zack, 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 zack. Bist du nicht mehr sitzen.
Übrigens wird hauptsächlich in der Schweiz entwickelt.
Das macht Studio sich Cloud. Besser. In der Schweiz können sich die Leute genauso abzocken.
Also so ein paar, ich weiß nicht, ob du alle Telemetriedaten abschalten kannst, aber ich habe irgendwas
hier
abgeschaltet.
Steht, also, you may opt out of many of these scenarios, but not all as described in the product documentation.
Ich sag doch.
Fuck you, sagen die.
Also
du kannst schon versuchen, aber alles geht nicht.
Ja, ich sag doch, alles, was man abschalten konnte, habe ich abgeschaltet, aber alles,
there
was gar
may
nicht.
Also be some features in the software that you that may enable you and Microsoft to collect data from your users of your applications.
Nice.
Das,
wer will das schon nicht?
Du wirst einfach so hart gebumst, ey. Ich hoffe, du fühlst dich auch gefickt.
Nee.
Das solltest du aber.
Also. Das
ist die beste Software, wo es gibt.
Nachtrag. Die andere Software.
Der beste Browser.
Die andere Software heißt Atom. Das ist der Editor von GitHub.
GitHub.
Das Gleiche. Und es ist aber nicht verwendet. Das Gleiche, aber sie benutzen die gleiche Editor-Komponente, die sich Monaco nennt. So rum war's.
Das ist das, was
ich ja, genau, halt also deine Daten nur in andere Richtungen. Ist ja ein Rezept.
Genau, vorher habe ich Atom verwendet und wie gesagt, wegen diesem einen Plugin, was es hier für OpenHub gibt, bin ich jetzt auf Visual Studio umgewechselt. Und im Endeffekt, ja, funktionieren viele Sachen gleich, tut, was es soll. Ist eigentlich ganz nett.
Toll.
Ja. Ja, ich meine,
kannst du auch auf deinem Windows
ja sowieso noch in der Kommandozeile. Von dem her.
Kannst du dir auf deinem Windows installieren?
Ich bin nicht mal ausgeredet.
Ja. Ich kann, ja, ich natürlich, ich habe auch PowerShell auf meinem Linux und.
Was PowerShell?
Ja, PowerShell und MS SQL. Ja.
Nice. Und noch ein Oracle-Datenbank daneben.
Nee, Microsoft-Produkte, viele Microsoft-Produkte.
Das ist toll.
Alles, eigentlich ist dein Computer in der Azure Cloud gehostet, oder?
Alles. Binär mit, der liegt komplett in der Azure Cloud. Wusstest du noch nicht?
Nicht ganz, ist die mindestens also 50%. Keine Ahnung, wo deine VMs laufen. Meine sind kaputt, das heißt, es kann ja gar kein Microsoft
ich
sein.
Ich glaube eher so zu 33%, weil halt 33% Azure und dann irgendwie 33% läuft es nicht. Und dann nochmal 33% beim Felix, also auch nicht.
Ja, also
dann,
eigentlich
2% AWS. Und
ja.
Eigentlich kommt's komplett von Azure. Also kommt direkt aus dem Visual Studio Code Editor draus gehostet.
Apropos selber gehostetes Zeug. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ja, komm, dann machen wir das mal mit Envoy.
Ja.
Ja, also turns out, das funktioniert genauso, wie ich das gesagt habe. Wenn man sich dann mal, hat man schon eine große Lernkurve, sich damit beschäftigt, aber das ist genau so. Also du schreibst da so ein YAML-File und sagst da, was da so rein soll. Und dann kannst du schön sagen, hier, mach mal Load Balancing über die SPI und mach mal, oder über X-Server, so als Proxy davor. Und du kannst auch so Health-Checks machen und dann kannst du wirklich sagen, okay, wenn der Server nicht antwortet, dann nimm ihn halt mal raus.
Also das, was du da gerade aufgesetzt hast, das war noch nicht das Richtige.
Ja,
das
ich bin noch nicht.
Das hat einen Proxy-Pass gemacht, also es hat quasi dann das direkt über diesen Envoy noch drüber geleitet. Dann haben wir ja quasi einmal Traffic um die ganze Welt geschickt, dann nochmal in die andere Richtung und dann kommt der erst aus dem Envoy raus, aber das wollten wir ja vermeiden. Wollten ja eigentlich, dass es nur ein Redirect ist.
Ja, nee, das macht er nicht. Nee, macht einen Proxy Pass.
Ja, das sollte aber so funktionieren. Ansonsten kann man es natürlich auch mit einem Nginx machen. Der hat da auch genug Features gehabt.
Ja, man kann es auch über einen Nginx machen, aber ich weiß nicht, ob ein Nginx Health-Checks kann und dann den Server automatisch rausnehmen kann, wenn der nicht mehr antwortet.
Also,
darum ging es ja.
Wenn
sonst
du einen
Nginx-Health-Check
nimmst und den ersten Link dazu, dann
ja.
Klappt.
Klappt?
Ja. Also du kannst hier sagen, Max fail timeout zu dem Upstream. Also es klappt ja, auf jeden Fall.
Habe ich tatsächlich noch nicht gebaut.
Bisher, aber also das hätte ich tatsächlich auch noch verstanden, Nginx. Aber dann macht er halt immer noch nicht diesen Redirect, ja. Dann macht er immer nur so, ja, okay, dann leite ich es einmal durch mich durch, aber das ist doch auch
genau. Blöd irgendwie. Ist doch egal.
Nee.
Wie?
Das kostet, das ist hier Verschwendung von Ressourcen und du, ja, keine Ahnung, kann ich auch einen Browser starten, um Text zu editieren, ja?
Ja, genau. Also,
kann ich auch irgendwie, keine Ahnung was, mein Smarter mit einem Browser editieren.
Genau. Mach ich auch. Kann ich machen.
Das ist kein gutes Vorbild der Jugend.
Tja, also alle so Tests und so, die ich gesehen habe gegenüber HA-Proxy und alles sowas, sagen immer alle, Envoy ist cool. Also vielleicht auch schneller als alles, was schneller wo gibt. Alles. Ja, deswegen habe ich gedacht, nehmen wir jetzt mal Envoy.
Na gut, dann ist halt so. Aber nee, wenn du damit cool bist, dass das alles über den Envoy drüber geht, ist mir auch egal.
Ich bin damit, ich meine, das liegt jetzt auf einer virtuellen Maschine, läuft da in so einem Docker-Ding und die
dann haben
andere
wir
virtuelle Maschine
Point of Fail, also das
ja das aber das ja da, klar jetzt müsstest du uns den Envoy noch weiß ich nicht auch noch mal clustern oder so,
das kannst du ja dann mit dieser nee, das geht immer noch nicht, du bist also kannst du das zu Multi-Unit
ist jetzt natürlich erstmal nur ein Load Balancer und ein Proxy sozusagen, ja.
War nicht.
Mir ging es halt darum, irgendwie rauszufinden, okay, wenn das Backend, also wenn einer der Server nicht mehr da ist, dass er den halt automatisch rausnimmt. Also wenn wir nur einen DNS-Round-Robin haben, kommt es halt immer mal wieder auf den Falschen an. Ne? Mhm. Und dann
ja, das
hatten wir letztes Mal, und dann heulen Leute auf Twitter rum und sagen, es
ja,
geht
zu Recht
nicht.
Auch.
Zu Recht.
Das muss man ja auch sagen, ja.
Und so könnte man jetzt wenigstens, hätte man, okay, hat man Single Point of Failure und der weg ist, geht es wenigstens überall nicht.
Das stimmt, alles fair. Dann geht es nicht nur zu 50% der Zeit nicht, was schlimmer ist, als wenn es 100% der Zeit nicht geht.
Ja, weil dann bauen wenigstens alle direkt und dann kann man es schneller fixen.
Ist mir die Nachrichten auch schneller. Und dann kommt einer so, nö, bei mir läuft, ja, ich hab's gerade runtergeladen, das ist ja witzig.
Aber war die Idee von, das auf zwei Server aufzuteilen, nicht genau, dass wir kein Single Point of Failure haben?
Ich glaube,
ja,
die Idee
war halt nicht hin. Wie willst du es machen? Wenn du eine Lösung hast,
ja,
sag. Oder wenn da jemand draußen eine andere coole Lösung hat.
Ich glaube, die
gerne.
Idee war auch, dass der Traffic nicht so hoch ist. Aber wenn wir jetzt alles noch durch den Envoy drücken, ist das auch irgendwie Quatsch. Naja,
ja,
ist auch egal. Mach einfach. Es klappt alles. Hauptsache, es ist witzig.
Aber, also aber deine Server sind doch bei Hetzner. Meine sind bei Hetzner. Also läuft es doch nur in diesem einen Rechenzentrum wild.
Klar.
Das ist doch
nee,
irgendwie.
Ist okay. Ja. Nee, ist cool, glaube ich.
Es geht jetzt in dieses Rechenzentrum rein und dann läuft es halt irgendwie 3 Runden und kommt dann wieder raus. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn Hetzner weg ist, dann ist alles weg. Ja. Und das war in letzter Zeit auch öfter mal so, dass das.
Echt? War Hetzner weg?
Ja, das Hetzner, das ist ein ganzes Rechenzentrum bei Hetzner, glaube ich.
Bei mir ist auch mal der Host irgendwie nicht mehr erreichbar gewesen. Fand ich nicht so gut.
Und irgendwie vorgestern, muss auch irgendwas gewesen sein. Mich haben auch ein paar Leute angehauen und sagen, meine Seite geht nicht oder mein Mail geht nicht. Und ich so, hä, bei mir geht alles.
Und du so, habe ich ja nur
genau. Ja, nee, also wenn ihr Hörer da draußen irgendwie eine andere coole Idee habt und sagt, sind die doof, wenn man das so und so macht, ist das doch alles ganz
aber
einfach.
Aber eigentlich müsste doch das doch der Marc wissen. Der macht doch so einen Quatsch die ganze Zeit.
Dann fragen wir den mal. Vielleicht kann der das alles besser. Ja, also ich hätte es jetzt auch sonst nur mit dem Nginx machen können.
Also ich finde das ja mit diesem Health-Check schon cool, aber am Ende soll halt nicht das durch den Envoy durchgeleitet werden, sondern der Envoy soll dann sagen, übrigens temporary redirect in die Richtung.
Vielleicht geht es ja. Also Envoy hat auf jeden Fall verschiedene Filter, nennen die sich. Vielleicht gibt es da auch noch was anderes. Ich habe jetzt erstmal die Standardanleitung so gemacht, ist dann in meinem Pick, ich kann das auch nochmal, wenn wir jetzt eh schon drüber reden, kann ich das auch gleich vorziehen. Ich habe bei Cuttercoder habe ich gelernt, wie man den Envoy bedient.
Mit diesem 3 Stunden langen YouTube-Video.
Nice.
Nee, es ist eben, genau, es ist eben kein YouTube-Video. Ich glaube, die
ich hasse YouTube-Videos. Ich hasse YouTube-Erklärungsvideos. Das ist einfach der Cancer von dem scheiß Internet.
Ja, genau, und deswegen ist das genau nicht so, Da ist es so, du kriegst Aufgaben gestellt, hast ein Terminal, hast einen Texteditor, also in deinem Browser natürlich, weil wir machen ja alles im Browser. Und dann kriegst du halt Aufgaben gestellt und dann musst du sie machen. Mhm. Also klickst dich halt durch und dann sagt er, erklärt er dir es, okay, so sieht die Config aus und da steht erst das drin. Kopierst du dir das in dein das Textfile rüber und dann kannst du Docker-Sachen starten, Sachen testen, in der Kommandozeile Dinge eintippen und also er überprüft jetzt nicht, ob du die Sachen richtig gemacht hast, aber er gibt dir halt Aufgaben und du kannst die dann halt nach und nach machen sozusagen und damit lernst du, wie das Ding funktioniert. Und ich habe das jetzt mal für den Envoy gemacht und auf Basis von dem halt jetzt den so aufgesetzt, dass er halt auf unsere beiden Server geht. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene andere Sachen, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie die Geld machen, weil bisher habe ich alle Tutorials konnte ich einfach benutzen, also egal, ob das jetzt Open Tracing, ob das Prometheus, ob das Erlang oder sonst was ist, Kubernetes, kannst du ja alles lernen, Linux kannst du auch lernen. Ich verstehe noch nicht ganz, wie die Geld machen. Vielleicht sind da nur ein paar kostenlos, aber bisher alle, die ich angeklickt habe.
Ich glaube, die machen das mit Professional Services irgendwie, dass die das quasi, das sind so diese Standard-Szenarios und quasi so ein, so könnte das auch aussehen für dein Produkt oder in deiner Firma und dann kann man die quasi, genau, dann später einfach kaufen. Dann für Enterprises gibt es da oben einen Link, kannst du quasi.
Genau, ich habe nirgendwo so ein, okay, das kostet dann so und so viel Monies gefunden. Und das finde ich
schon. Also wenn sie es nicht dazu schreiben, ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht billig ist.
Ja, vielleicht.
Ja, aber ich finde die Seite ganz cool. Ich mache mir da so ein Like hin.
Mach so einen Stern dazu. Also fand ich jetzt interessant. Also ich,
vielleicht auch so für Onboarding. Sachen ist ja vielleicht ganz, ganz nett, wenn jemand sagt, so ja, mit Linux habe ich schon was gemacht, aber wir benutzen bei uns sich nicht Docker oder so und dann kannst du hier den Docker-Kurs machen. Das ist vielleicht ganz nice.
Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen nach Envoy und How-Tos gesucht und bin halt irgendwie auf die gestoßen und ich kann mich erinnern, dass die halt auch auf der KubeCon waren. Ich habe leider nicht mit denen geredet, weil ich gedacht habe, hä, was soll diese komische Katze? Es sieht irgendwie ein bisschen strange aus, aber ja, fand es dann doch ganz cool gemacht und hat funktioniert sozusagen.
Mhm. Aber man muss sich auf jeden Fall immer anmelden für einen Quatsch. Das ist das eine
Ding. Nee. Also doch? Für diese Hand, die ich habe jetzt gerade zufällig auch auf eins geklickt, wo man sich anmelden muss. Aber die 2, 3, 4 Sachen, die ich gemacht habe die letzten Tage, musste man sich nirgendwo einloggen. Das war jetzt tatsächlich, als wir darüber geredet haben, habe ich jetzt auf einen Kurs geklickt, wo er mich endlich mal gefragt hat nach einem Login. Aber ich habe 2 andere Sachen gerade wieder angeklickt, da geht's gleich los, da startet gleich deine Shell und gleich die Aufgaben und du kannst gleich loslegen. Mhm. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn's irgendwie interessant ist. Ich habe das jetzt mal benutzt und war doch geflasht, dass die das so einfach machen und mir ist aber dieses Lizenz- oder Bezahlmodell noch nicht klar. Ich mag das dann lieber, wenn ich weiß, was es kostet.
Mhm. Ansonsten bist du immer das, was verkauft wird,
genau. Am Ende. Ja, ja. Weil ist ja auch okay, wenn man es weiß, ja, dann, ja, gut, dann ist halt so. Aber.
Wobei es sieht hier schon echt so aus, als hätten sie das irgendwie so. Du bist halt dann die Firma, die irgendwie ihre spezifischen Tutorials auf der Plattform haben will. Und dann zahlst du halt vermutlich ziemlich viel Geld. Und das ist ihr Business Model und der restliche Kram hier, den sie halt so for free machen, ist halt so Werbung
zum reinkommen,
im Prinzip, ja. Und zum zeigen, was die Plattform halt alles hergibt und dass man das alles machen kann und dass es voll easy ist.
Und dass es total cool aussieht und so. Ja.
Das vermutlich. Ja. Also sieht ein bisschen so aus, also immer wenn du da irgendwie nicht direkt Preise hast, sondern die Leute anschreiben musst, ist meistens teuer. Wenn da For Enterprise dran steht.
For Enterprise ist auch gleich teuer.
Irgendjemand muss diese Plattform ja auch bezahlen. Also es ist total nett, dass sie die Sachen jetzt hier for free ins Netz stellen sozusagen, aber irgendjemand muss ja trotzdem dafür zahlen.
Cool. Ja, fair.
Geht's halt nicht. Also das war jetzt mein Pick schon mal vorgezogen.
Finde ich für ganz
diese Woche. Cool, ja. So, wir sind bei Apple Toten. Sind wir durch, oder? Toten, genau.
Ah, wir sind immer noch bei Toten.
Wollen wir,
ja,
genau. Ja, sind wir bei Apple durch? Haben wir den Monitor erwähnt mit dem Ständer, der 1000 Euro-Dollar kostet?
Nee, aber muss man darüber reden?
Ja, aber ist voll lustig.
Der hat echt einen Goldständer, würde ich sagen.
Gut.
Das fand ich sehr witzig.
Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Wunderbar, danke.
Ist mir tatsächlich nicht untergekommen. Ist mir an mir vorbeigeflogen.
Mhm. Ja.
Dieser Kelch ging an mir vorüber. Ja, ja, teure Monitore. Also teure Sachen können Apple. Kann Apple. Das ist immer
wahrscheinlich. Teuer geht immer.
Ja. Ja. Gut.
Aber ist ja auch, funktioniert ja nur, wenn die Leute dafür bezahlen.
Ja, na, irgendeinen Dummen findest du immer. Also. Aber wie gesagt, unser Markus, unser Mac-User fehlt hier jetzt heute. Das wär sonst lustiger.
Tja.
So ist das irgendwie. Weiß ich nicht. Kannst du dich nicht wenigstens angesprochen fühlen, weil macOS ja auch so ein BSD ist? Oder so?
Ja, okay. Wirklich, wirklich toll, dieses macOS.
Nee, gut. Tja. Also mehr können wir, glaube ich, dazu nicht sagen. Hört irgendwelche Apple-Podcasts, wenn euch diese Themen mehr interessieren. Wir sind da halt nicht mehr so. Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang Mac verwendet, aber das ist halt auch irgendwie vorbei. Es ist nicht mehr cool. Jetzt sind die coolen Kids woanders, die sind wieder bei Windows.
Wo sind die gerade?
Und weiß ich nicht, bei Windows.
Bei Windows, ja, klar, weil jetzt hier Windows-Kernel für Linux oder so.
Genau, weil jetzt.
Nee, andersrum.
Bestimmt ist der Windows-Kernel auch auf Linux, wenn du den in der VM startest, aber ansonsten ist Windows jetzt eine Linux-Distribution, weil sie bringen ja einen Linux-Kernel mit, finde ich.
Ah. Okay.
Gut. Dann endoflife.date. What? Mhm.
Endoflife.date. Das ist quasi
ich
der.
Ich will aber
der
kein Cheat. Date haben. Am
nee,
Ende.
Das ist quasi der Cheatcode, wenn wir mal wieder keine Toten der Woche haben. Gucken wir einfach in diese endoflife.date. Das ist eine Webseite. Mit verschiedenen Distributionen, verschiedener Software und keine Ahnung, was halt alles so drumherum gibt. Und den End-of-Life-Dates von den verschiedenen Versionen von dieser Software oder von den Betriebssystemen. Und dann steht hier zum Beispiel CentOS 6, released vor 7 Jahren, 11 Monaten und Security Support ended in 1 Jahr und 5 Monaten.
Okay.
Und dann kann man also da quasi einmal kurz durchschauen. Mhm. Genau. Kann man da ganz kurz einmal drüber schauen, was mal wieder End of Life gegangen ist. Genau. Dann sind hier, also grün, es gibt, grün heißt, ist noch supported. Relativ lange sogar, also mindestens ein Jahr oder so. Gelb heißt, das ist sehr, sehr bald expired. Zum Beispiel hier .NET Core in der Version 1.1. Da endet der Support in 3 Wochen.
Okay.
1.0 auch. Genau, und rot heißt, dass der Support ausgelaufen ist und du bist jetzt quasi on your own. Aber viele Enterprises hält es ja nicht weiter davon ab, zusammen weiterzumachen. Aber da wissen wir es dann quasi erstmal. Zum Beispiel hier Fedora Linux Version 28, Security Support vor 6 Tagen ausgelaufen.
Ups.
Okay. Ja, stimmt, habe ich auch irgendwo gelesen, dass Fedora irgendwas Enterprise
das,
geht.
Das, genau, und das ist quasi eine Webseite für all deine Tools. Sie haben jetzt ein bisschen angefangen, das aufzubauen, zu sammeln. Finde ich auf jeden Fall ganz cool.
Was sehr cool wäre so eine Index-Seite, wo du dann immer gleich die Dinge siehst,
heute,
die bald
der nächste, der genau, heute ist.
Genau.
Ah, so, ja, das finde ich
heute, übermorgen. Ja, genau, heute gestorben, irgendwie stirbt in den nächsten, weiß ich nicht, 2 bis 4 Wochen.
Oder so ein Schieberegler. Weißt du, das sind so 2 Tage in die Zukunft und 3 Tage in die Vergangenheit. Und
also das Coole ist, dass es nicht nur eine Website ist, sondern auch ein GitHub-Repo. Und die ganzen Sachen sind also da. Also die ganzen Informationen sind vorhanden.
Bauen.
Und gucken wir mal in Assets rein. Nee, keine Ahnung, wo die Informationen genau liegen.
Ich habe es vorher
Tools
gesehen.
Tools vielleicht? Nein. Ah, da in Tools.
Echt? Ja. Irgendwo habe ich es gesehen. Ich habe es vorher irgendwo auf einen Link geklickt.
Nee, das ist noch irgendwas anderes.
Doch,
kommt auf jeden Fall diese Information
In Tools, im Header vom Post stehen diese Informationen.
Guck mal,
glaube ich, oder?
Ja, genau,
ja.
Releases. Und dann kannst du da auch, kann man da, glaube ich, das kann man auch herausparsen an der Stelle dann.
Korrekt.
Dann kann man, dann haben wir immer einen Toten der Woche.
Voll praktisch.
Nice. Jetzt muss nur noch jemand bauen für uns. Ingo, du hast da bestimmt nichts zu tun.
Ja, nee, nie. Aber ich habe einen Docker, von dem her.
Du hast einen was?
Thron braucht man nicht, dafür mindestens einen Docker oder zwei.
Du meinst einen Docker. Ingo, du redest wirr.
Ich war gerade auf unserer Webseite und habe gelesen, ich habe einen Docker und musste das jetzt nochmal wiederholen, weil das war so lustig.
Ah, okay, das kam ein bisschen out of context, muss ich ja sagen. Hat mich jetzt überrascht. Aber ist auch schön. Schön, dass du uns nochmal nachhörst, während wir podcasten.
Ja, ich bin multicasting-fähig.
Multicasting-fähig. Schön. Ja. Willst du nochmal eine News von letzter Woche vorlesen?
Ups. Mein Tisch fällt auseinander hier.
Lies von letzter Woche vor. Und so haben wir immer auch News. Guck, das ist quasi unser Cheatcode. Tod in der Woche haben wir jetzt endoflife.date und für News haben wir immer unsere letzte Sendung.
Ja, so hat man immer was zu tun. Ja. Übrigens, ihr wart wählen, oder? Also der eine nicht, aber der andere Felix schon. Hoffe ich mal. Ja.
Ich war wählen.
Es war doch Wahl.
Das stimmt.
Es war Wahl. Was sagt ihr?
Haben wir gewonnen? Ist was denn passiert?
Ich habe was gewonnen. Also ich bin gewählt worden.
Hey, du hast gewonnen?
Ja, ich bin gewählt worden.
Hast du dein Wahlgeld bekommen? Von deiner Partei?
Nee, aber jetzt kriege ich ja immer Geld. Na, wenn du so ein Mandat hast, kriegst du Geld.
Was, du hast gewonnen? Quatsch, oder?
Ich habe ein Mandat errungen, ja, also zumindest im Gemeinderat.
Immerhin. Was bedeutet das? Wie viel? 20 Euro oder was kriegst du da im Monat? Ja.
50?
Okay, alles klar. Da war hier keiner so schlecht. Kriegst du dann mehr Geld, wenn du älter wirst, oder? Wie funktioniert das?
Nee. Aber, also, danke an alle, die mich gewählt haben. War super.
Also wie viel brauchte man denn da? Also wie hoch waren denn die Chancen, wenn du quasi, wenn die Leute zufällig gewählt hätten?
Also ich habe, 270 Stimmen habe ich gehabt.
Und von für wie viel hätte man gebraucht?
Da warst du drin schon. Also das hat gereicht.
Bei 270 Stimmen warst du schon drin.
Ja, ja. Und?
Von wie viel Stimmen denn? Von wie viel insgesamt? Jetzt sag doch mal, wie viel du gewonnen hast, Ingo. Du musst jetzt mal...
Was weiß ich, wie viele Stimmen es insgesamt waren. Ich wüsste ich gar nicht, wo man das nachlesen könnte jetzt. Also es wohnen hier irgendwie 2500 Leute. Davon sind aber ja nicht alle wahlberechtigt, weil da wohnen ja auch Kinder. Und und dann haben natürlich auch nur 61% davon gewählt. Von dem her, keine Ahnung, wie viele Stimmen man... Also
fast 20% sind es dann.
Nee.
Ist doch nice, aber also, jetzt halt die Frage, warum sie, ob sie einfach nur die Grünen gewählt haben?
7,9%.
7,9%?
Ja, und für den Kreistag, da hat es nicht gereicht, da habe ich 369 Stimmen gehabt.
Von mehr dann wahrscheinlich.
Von wesentlich mehr Leuten. Ja, nee. Ja, okay. Da hat's aber
nächstes
nicht
Mal.
Gereicht. Nächstes Mal, genau.
Aber das reicht dir dieses Gemeindeding jetzt, dass du da irgendwas reißen kannst? Oder?
Na, das müssen wir mal gucken. Also es ist ganz interessant, weil da ging es natürlich auch hier, stehen jetzt ständig irgendwie fremde Leute vor meiner Tür.
Wollen dich bekehren oder was?
Nee. Es geht jetzt los mit, du musst eine Fraktion, also man bildet ja Fraktionen dann und da geht es dann los um Fraktionsverhandlungen. Also
das steht dann vor deiner Tür, Bololo.
Wirklich?
Bist du blau.
Das ist so, klingelt heute einer? Ich denke, wer ist das?
Bololo.
Ja, ich bin der Herr So-und-so und wollen sie nicht und wir
müssen. Und was ist dann deine Frage zu denen?
Ja, ich muss.
Wie stehen sie denn zum Internet? Mögen sie es Internet oder mögen sie es denn nicht?
Ja. Was ganz lustig ist tatsächlich, dass dieser Gemeinderat, vorher war das irgendwie Durchschnittsalter, glaube ich, irgendwo bei 65.
Und die hat es bei fast 60.
Nee, und jetzt sind tatsächlich, ist über die Hälfte, ist unter 35.
Wow.
Also 35 oder drunter. Was ich schon
bist du noch 35?
Ja, das korrekt. Ich gehöre noch zu dieser Gruppe. Das finde ich schon ganz interessant. Ja. Also der hat sich radikal verjüngt, dieser Gemeinde war radikal. Die Leute waren so radikal hier. Ja, mal gucken, was man da so reißen kann. Also das ist schon, irgendwie ist das schon ein bisschen surreal, so, dass, wie gesagt, plötzlich Leute vor deiner Tür stehen und irgendwie Fraktionsverhandlungen und hast du nicht gesehen. Auf der einen Seite spannend, ja.
Spannend.
So, was man sich so alles beschäftigen kann und muss und, ja. Und auf der anderen Seite so ein bisschen, so, was erwarte? Das ist so irgendwie komisch. Ja, aber da ja irgendwie das schon wichtig ist, also wer sich auch politisch engagieren will, sollte es jetzt tun, ist so irgendwie, insbesondere wenn man... Es läuft gerade, insbesondere wenn man noch ein bisschen jünger ist, sollte man sich doch tatsächlich, egal, ob das jetzt irgendwie eine klassische Partei ist oder ob man, weiß ich nicht, zu der Partei geht oder... Also der Partei, die Partei, der Partei, das Partei, das da.
Der mit Partei, dem Sonneborn. Die Partei.
Mhm. mit dem so Sonneborn oder so oder irgendwas anderes, aber engagiert euch. Also das ist, wir haben zumindest hier in Brandenburg sind ja noch Wahlen dieses Jahr, Ende September. Also wir haben ja nochmal Landtagswahlen. Und dann, so wie es gerade aussieht, kann es ja auch sein, dass wir spätestens nächstes Jahr dann Bundestagswahlen haben.
Schon wieder.
Ja, hast du auch gesehen, was da gerade abgeht?
Was ist da jetzt schon wieder? Habt ihr schon wieder irgendwas verpasst oder was?
So die Frau Nahles ist zurückgetreten und damit wackelt jetzt alles und irgendwie, weiß ich nicht, die AKK macht irgendwie Stimmung gegen YouTube und unsere Landwirtschaftsministerin kuschelt irgendwie mit irgendwelchen Schweizer Firmen und das ist irgendwie alles komisch. Macht Wahlwerbung
für die. Schweiz ist doch gut.
Naja, also diese eine Firma da aus der Schweiz, die ist nicht gut.
Was? Es gibt nur schlechte die Sachen eine? Aus der
ja.
Schweiz? Felix,
ja.
Bitte, kläre mich ja auf. Es gibt schlechte Sachen aus der Schweiz, es gibt doch nur leckere Schokolade. Diese
ja,
Schweizer
stimmt.
Leckere Schokolade.
Mhm. Ja.
Und
Käse.
Kühe.
Käse.
Käse, genau, das Käsekartell, das war bei euch, das stimmt, ja.
Ja. Nee, aber es gibt so eine Firma aus der Schweiz, die nicht gut ist. Die kauft ganz viel Wasser.
Ja, genau. Nur die eine. Alle anderen sind
Wasser,
okay.
Wasser aus Afrika.
Also ich denke da beispielsweise so an die eine Firma, die irgendwie so nach seltenen Erden gräbt in allen möglichen Kriegsgebieten und so.
Was, ja. Wie heißt die Firma? Voldemort oder was? Was ist das?
Das ist bestimmt auch voll die gute Firma. Habe ich gehört.
Ja, da mehrere
Firmen. Das ist auch hier in der Schweiz, soweit ich weiß.
Okay. Naja gut, ich meine, so wie wir auch ein paar komische Firmen haben, die böse Sachen tun.
Immerhin verbrennen wir keine Braunkohle mehr, glaube ich, vielleicht.
Wir ja ab 2038 auch nicht mehr.
Dann wird mir auch noch durchbrennen. Was da ist, ist da.
Tja.
Ist weg, ist es weg.
Ja. Gut, okay, genug, glaube ich, über Politik. Ich wollte einfach nur noch mal motivieren, das war erstens lustig, oder es wird jetzt lustig, da sich so mit diesen Gemeinderatssachen zu beschäftigen. Und
du musst auf jeden Fall davon erzählen, von deinen von deiner Experience.
Ja, genau. Wie gesagt, die erste Experience war jetzt, also heute kam der Brief, dass ich mein Mandat annehmen kann oder ablehnen kann.
Aber annehmen, immer alles annehmen.
Kriegst du so einen wichtigen Umschlag, ja. Achtung, amtlich, Vorsicht, Gefahr.
Genau.
Bitte den Umschlag nicht wegschmeißen. Und
genau. Bitte freimachen, falls Marketer an.
Nee, so ist nicht.
bitte unfrei zurück.
Dann nehmen Sie die Wahl an. Schmeißen Sie es mir bitte in den Briefkasten bis zum...
Hast du das gemacht wenigstens schon?
Nein, noch nicht, es kam ja heute erst.
Ach
dann,
Gott,
wie gesagt,
Ingo, du hättest sofort mit dem Ding dahin rennen müssen.
Da hat das Amt nicht mehr auf, das ist doch hier auf dem Dorf, das ist doch um 18 Uhr, hat doch keiner mehr auf. Und dann kam, wie gesagt, gleich hier der, was weiß ich, von der einen Bürgervereinigung hier und wollte mit mir koalieren. Das
ist der nett? Oder ist es von den Bösen?
Nee, um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass jemand...
Von den Bösen zu dir kommen.
Ja, nee, ich glaube, das
wie viel Prozent Bösigkeit habt ihr bei euch gehabt dann?
Die AfD ist tatsächlich nicht angetreten. Also kann ich dir das so nicht sagen.
Ach so, für den Gemeinderat, weil die haben gesagt, nee, nee, wir gehen direkt
ins Ganze.
Nee, und sie haben ja auch...
Und in vielen Gemeinderäten, wo sie eingetreten sind, haben sie nicht genügend Leute. Das heißt also, sie hätten 3 Sitze, haben aber nur eine Person. Dann bleiben halt 2 frei.
Und die werden dann andersweitig verteilt, oder was?
Nee, die werden nicht andersweitig verteilt, bleiben unbesetzt.
Die bleiben frei, das ist aber niemand, oder was? Hier da sind noch die niemand. 2 nicht anwesenden AfD-Leute.
Ja, genau.
Nice.
Das ist bei uns hier im Gemeinderat jetzt auch so, dass einer sein Mandat nicht antreten wird und da niemand nachrücken kann. Also meistens hast du ja dann, weiß ich nicht, hast du 10 Leute auf der Liste, die ersten beiden werden gewählt. Und wenn also einer von diesen ersten beiden sagt, nee, kann nicht, hab Bauchschmerzen, will nicht, keine Ahnung, dann würde halt der Dritte. Wenn du aber nur 2 Leute auf der Liste hast und es sind 2 Plätze und einer sagt nö, dann ist es halt blöd, weil dann bleibt der Sitz frei. Haben wir jetzt hier tatsächlich auch. Ja.
Wie viele Plätze habt ihr denn da in eurem Rat?
12.
12, ne?
Das hängt von der Größe der Gemeinde ab.
Des Raums ab, wo es ist. Nicht mehr Leute rein.
Da wir knapp hier unter 2500 sind, sind es 12. Wenn es über 2500 wären es 16 Sitze gewesen. Es kann aber pro Bundesland unterschiedlich sein. So ist es jetzt hier geregelt. Und ja, und war wohl auch irgendwie schwierig, weil sie mussten mehrfach auszählen und es war ja schon, hat schon 2 mehrfach Tage irgendwie länger gedauert.
Haben sie verzählt oder was?
Ja, sie haben sich wohl verzählt.
Oh Gott, Leute. Das ist nicht so schwierig.
Ja, es ist plus 1. Ja, das ist, na, ich meine, es ist ja so ähnlich wie in Baden-Württemberg. Du kannst ja kumulieren und panagieren. Und das wenn dann einer kumulieren und panagieren, das hatten wir letztes Mal schon.
Das habe ich nicht zugehört.
Das macht aber auch keinen Sinn
in Stuttgart. Weiter. Du warst doch wählen in Stuttgart. In Stuttgart hast du irgendwie was, 60 Stimmen oder wie viel?
80.
80? Seriously? Sicher? Naja, egal.
40?
Viele auf jeden Fall.
Ich weiß nicht mehr. Jetzt weiß ich auch nicht mehr.
Es waren auf jeden Fall viele. Also es sind über 10, über 20, über 30. Und wenn du jetzt wirklich 30 Stimmen auf 6 verschiedene Parteien auf 30 verschiedene Leute verteilst.
Ah ja, das habe ich gemacht.
Ja, siehst du. Und dann zähl das mal. Lass das mal jemand zählen. Das ist halt ein bisschen unwitzig.
Außer du gibst einfach den einen Zettel ab und dann ist fertig.
Genau. Ja.
War dann nicht mal was, wo die OECD, die ja so Wahlen überwacht und so, die gesagt haben, ja, das deutsche System ist eigentlich irgendwie so intransparent, dass es gar nicht richtig demokratisch ist?
Echt?
Ja, ich glaube, da war mal was. Weil es halt eben so kompliziert ist, weil das eh niemand versteht.
Na, aber so kompliziert ist es ja nur bei Regionalwahlen.
Ja,
weil's
trotzdem.
Da halt eine Personenwahl.
Ist auch wichtig.
Ja.
Sollte einfach sein. Sollte man irgendwie.
Ja, ist aber nicht.
Sollte jeder verstehen können und nicht nur Leute, die irgendwie, weiß ich nicht.
Kann man doch. Du hast 60 verschiedene Stimmen. Go.
Drei Arten verteilen kannst, die valid sind und sonst hast du falsch abgestimmt. Wunderbar.
Ja. Du kannst entweder den ganzen Zettel ankreuzen, du kannst den ganzen Zettel nicht ankreuzen oder du kannst die 60 Stimmen auf alle Zettel, die du hast, verteilen. Wie du willst. Das ist doch ganz einfach.
Okay.
Ja. Bei uns ist es ein bisschen einfacher, sind nur 3 Stimmen und 3 Stimmen verteilen geht gerade noch so. Trotzdem war es ein bisschen schwierig. Gut, aber ich wollte nochmal den Punkt machen, also wenn ihr Lust habt, engagiert euch in Parteien oder auch Nicht-Parteien, weil wie gesagt, gerade die junge Generation, wir müssen da ran und wir müssen da mitmachen, ansonsten bestimmen die Alten weiter und so kann das nicht auf ewig weitergehen und deswegen jetzt hier nochmal mein Plädoyer dafür, sich zu engagieren. Ich habe das jetzt gemacht, ich kann hier gerne, wie gesagt, berichten, wie das in Zukunft sich entwickelt. Ich bin jetzt erstmal... Ja, freudig der Erwartung sozusagen, was da losgeht. In 2 Wochen ist dann die erste Gemeinderatssitzung, wo es dann so um Ausschüsse besetzen und hast du nicht gesehen geht. Und mein Gott, probiert's aus, engagiert euch irgendwo, weil, wie gesagt, das sind die Sachen, wo man dann eventuell was entscheiden kann demnächst. Sei es jetzt auch erstmal nur regional. Aber ja, vielleicht hat ja auch jemand höhere Ziele, was weiß ich, und will in Landesparlamente oder in den Bundestag oder so. Gut, das jetzt nochmal sozusagen zu meiner Wahl. Zur Europawahl müssen wir, glaube ich, nichts groß sagen, oder? Das Lassen wir einfach so stehen, oder? Gut. Dann kommen wir zu den News. Endlich.
Endlich. News.
FreeBSD.
Ha.
Ist Felix noch da?
FreeBSD. Er ist wieder da. Zumindest bei mir. Vielleicht.
Bei mir noch nicht.
Nee. Ich höre nicht.
Okay. Naja. Dann mach.
Doch. Ich bin da.
Er ist da.
Okay. Ha. Dieses fucking Check-Internet. Kannst du nicht ausdenken, ja?
Kann den Leuten gehen nicht mal jemanden einen LT-Router schenken oder so?
Haben wir.
Und es geht nicht?
Ja, ist scheiße.
What?
Alles kaputt die ganze Zeit.
Nicht okay.
Nicht okay. Ich bin jetzt auf.
Jetzt auf LTE.
Umgestiegen. Jetzt geht's vielleicht wieder ein bisschen länger, aber es könnte jetzt was anderes kaputt gehen dafür noch. Das ist überhaupt kein Problem. I know what I'm doing.
Toll.
Nächstes Mal steige ich auf UMTS dann um. Das ist alles kein Problem.
Bitte.
Super.
FreeBSD.
Also FreeBSD, genau. Status Report. Die machen ja vierteljährlich so einen Status Report. Es ist wieder ein Vierteljahr um. FreeBSD 11.3 kommt bald, ist der Status beispielsweise. Es gibt neue.
Ist das gut?
Ist einfach neu.
Ist gut.
Ja, logisch. Jedes Update sind gut. Sie basteln immer noch am Fuse-File-System. Es gibt Updates für.
Sind wir nicht fertig oder was?
Es gibt halt immer was zu tun. Ist halt irgendwie. Es war wohl recht buggy und outdated und ja, das ist irgendwie von der
Foundation. Jetzt haben sie mal wieder auf die aktuelle Version
gerebased. Ja, ich nehme an, irgendwie so auf die aktuelle Version rebasen, Bugfixing.
So. Und machen, dass es auf BSD funktioniert.
Genau, es wird von der Foundation bezahlt. Und ist schon gut, ich meine, Fuse ist schon eine tolle Sache.
Fuse ist schon nice.
Irgendwie. Also kann man nichts sagen.
SSHFS läuft.
SSHFS beste. Dann irgendwie so MLX 5 Drivers für diese neuen tollen Ethernet-Karten, wo man dann irgendwie 40 Gigabit pro Sekunde machen kann und so ein Kram.
Okay.
So, für die.
Gibt es da irgendwie Use Cases für?
Rechenzentrum? Rechenzentrum. Ja. Also der Use Case ist irgendwie so, du hast eine große Storage Box oder so und connectest die dann halt irgendwie mit deinem Server, wo viel CPU und RAM drin ist und lädst dann deine VMs oder so von der Storage Box und so ein Kram. Ich glaube, das ist so der Use Case. Ja, zu Hause brauchst du das, glaube ich, irgendwie nicht.
Glaube auch nicht, oder?
Nee, ich denk nicht. Aber ist irgendwie so.
Trotzdem nice.
Ist halt nice zu haben. Und dann haben sie auch irgendwie so ein Ding gestartet, dass sie ein bisschen Fuzzing machen. Was auch ganz nett ist, um Bugs zu finden. Ja.
Ah, das stimmt.
Viele okay. Tolle Updates. Es läuft was. Ich habe auch Pakete geupdatet. Gestern, vorgestern.
Das ist so schön, so nett von dir.
Habe ich gedacht, mache ich wieder mal was Tolles. Ja. Genau.
Wo steht das BSD bei Rapology? Auf welchem Level?
Bei was?
Rapology. Da kannst du quasi dein quasi Schwanzvergleich für Repos. Kennst du das nicht?
Weiß ich nicht. Nein, kenne ich nicht.
Oh, muss ich es hier kurz einmal verlinken?
Ja, das musst du verlinken. Und dann müssen wir auch schauen, wo FreeBSD steht.
Rapology.
Das ist natürlich heißt das
dann Repositories und dann hast du hier FreeBSD Ports.
Ich habe da auch schon auf die Seite geklickt, wenn ich mal für irgend so ein Paket outdated projects, der Graph geht da ganz steil nach oben.
Da muss jetzt mal ein bisschen nachgeholfen werden hier.
Was sind Problematic Projects?
Ich weiß nicht genau. Das ist bestimmt irgendwo beschrieben.
Ja, bestimmt.
Für aber nicht so viele.
Das.
Ja, FreeBSD Ports hat voll viele Sachen auf jeden Fall. Irgendwie
7.000
das Pakete.
Nicht so ein Problem. Sind auch 1661 Maintainers, wenn man dem Ding hier glauben darf. Ich weiß zwar nicht, was sie da
bist ja einer davon.
Ja, ich weiß nicht, was sie da als Maintainer zählen, weil ich
Commit oder so?
Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass fast 1600 Leute ein Commit-Bit haben. Weil ich habe zum Beispiel auch keins, also ich mache einfach nur...
Nee, ich weiß nicht genau, wie es bei Ports funktioniert, aber das ist normalerweise der das Update quasi vorgeschlagen hat und dann kommt es ja irgendwie rein oder ist, keine Ahnung,
würdest
du dagegen Repo oder so und machst einen Pull-Request, ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Oder schickst du einen Patch
an. Ja, du lässt einen Patch in Bugzilla hoch, was schon ein bisschen traurig ist, aber okay, naja, ist halt auch noch S-Fine und so. Ja, aber jetzt sagen wir, du hast das halt einmal gemacht und dann bist du ja im Prinzip für immer ein Maintainer.
Ja, genau, aber so funktioniert das auch. Also
ja,
das
aber
ist quasi die Idee.
Die Nummer hier droppt manchmal auch, was ich ein bisschen seltsam finde. Also die geht manchmal auch irgendwie gut eine Person runter, aber trotzdem.
Vielleicht, wenn jemand das Projekt übernommen hat, wenn, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch so ein Maintainer-Tag oder sowas
bei dem Bugzilla. Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Also im Port drin steht, glaube ich, auch immer so ein Maintainer für einen Port, beziehungsweise halt irgendwie so eine Sammeladresse, also irgendwie so für Ruby-Ports oder so, steht dann manchmal auch einfach nur Ruby at freebsd.com drin. Naja, ganz toll.
Genau, aber hier outdated packages muss man jetzt ein bisschen ranklotzen.
Mal updaten.
Ja. Einmal den Auto-Updater laufen lassen und dann zack, fertig.
Einmal drüber updaten. Ja. Toll.
Ja, cool. Auf jeden Fall, da läuft bei euch.
Läuft. Was auch läuft ist, wenn ihr OpenSense einsetzt, gibt es jetzt, besonders so im Enterprise-Umfeld, gibt es das Update, was gerade gekommen ist, hat voll viel LDAP-Kram drin, was toll ist, wenn ihr das benutzt.
LDAP. Dieses Enterprise-Ding.
Dieses Enterprise.
Was man braucht, wenn man ein Enterprise-Ding macht, oder?
Ja. Ich will immer noch ein LDAP, aber irgendwie...
Nee. Du denkst, dass du eins willst, aber du willst keins.
Ja, das
Problem ist... Mach doch gleich Kerberos.
Ja, das...
Nur LDAP ist nicht.
Ja, eben.
Ja, LDAP ist Quatsch, das stimmt.
Da fangen die Probleme halt an, aber du brauchst ja... Kannst du Kerberos ohne LDAP machen? Geht das?
Ja.
Also, echt? Theoretisch ja, aber ich meine jetzt so praktisch...
Kannst du in der Hinter eine SQL-Datenbank oder so haben.
Du willst ja, das Tolle an LDAP ist ja, dass du all diese Dinge einbinden kannst.
Also ich kann dir sagen, bei uns auf Arbeit gibt es nur einen Kerberos und sie haben aus diesen Kerberos-Daten wird dann ein LDAP gebaut.
Damit
man ihn auch ab und zu mal verwenden kann, weil nur Kerberos ist halt mittlerweile schwierig, weil nicht mehr alles Zeug kann irgendwie Kerberos. Ist zwar irgendwie ganz nett, aber nur so alleine. Ja. Und wie gesagt, da gibt es irgendeinen Mechanismus, der dann, weiß ich nicht, alle Stunde oder so aus diesen Kerberos-Daten irgendwie einen LDAP baut.
Das ist sehr Enterprise-mäßig, ja.
Genau.
Das läuft bei euch.
Also.
Das ist aber schon, was man eigentlich will. Man will irgendwie so eine ganz normale Datenbank hinten dran, irgendwie so ein normales MySQL oder irgend sowas. Und vorne halt einfach so ein LDAP-Frontend. Weil dann kannst du hinten rein, kannst du deine User, kannst du irgendwie reinpopeln, wie du lustig bist. Und vorne raus fällt dann halt ein LDAP, wo sich dann alle irgendwie gegen authentifizieren können und so. Naja. Gibt's auf jeden Fall.
Nee. Genau, eigentlich will man gar keine User haben. Dann hat man diese ganzen Probleme.
Keine User, keine Probleme.
Keine User, keine Probleme. Das, ist natürlich so. Dann mehr BSD haben wir mit NetBSD 8.1. Auch mit so Dingen.
Und wie erstaunlich viele BSD-News.
Erstaunlich viele.
Ja, ich habe die jetzt auch, ich hatte ja vorhin gerade noch eine News dazwischen und habe gedacht, nee, komm, lass sie mal alle den Felix kurz machen.
Lass sie einmal kurz BSD fertig machen und dann können wir über normale Sachen reden.
Genau, und dann können wir wieder die richtigen Sachen machen. Nein, sorry. Was ist mit BSD jetzt?
Genau.
BSD 8.1.
Irgendwie ist nicht so viel passiert, aber ich werde mir trotzdem eins aufsetzen, weil...
Bei endoflife.date fehlt auf jeden Fall die ganzen BSD-Sachen.
Enttäuschend.
Also eins wenigstens.
Da muss jemand mal nachtragen, dieses OpenBSD und dieses FreeBSD und dieses NetBSD.
Das ist Git, du kannst einen Pull-Request machen, läuft.
Ja,
ich verstehe das ja immer noch nicht.
Was? Pull-Request?
Nee, mit dem NetBSD und dem OpenBSD und dem FreeBSD.
Das eine ist krasser.
Ja, genau.
Und das andere ist noch
krasser. Und das andere ist anders krass. Ingo. Das eine hat voll krass viele Pakete, das andere hat voll viel krass Security und das andere hat voll viel krass
krass.
ZFS.
Krassigkeit vielleicht.
Krass ZFS. Das eine hat krass ZFS, das eine hat Security und das andere läuft auf deinem Toaster.
Okay, nice. Welches ist das krasse Toaster-Betriebssystem? FreeBSD, oder?
Nee, NetBSD. Nee. NetBSD läuft überall drauf. Also es ist zwar Krepelcode, aber es läuft halt wirklich auf deinem Toaster.
Aber warum sollte mein Toaster das können?
Genau.
Weil es geht?
Damit du
es, Muster kann es auch schon, kann es auch Toast. Kann es auch Message-Queuing und alles. Weil wir brauchen das ja für unseren Home-Automation.
Ist halt dann ein BSD und ist dann im Prinzip so ein ganz normales, ja, natürlich kannst du deine Message-Queue drauf machen.
Wenn Mosquito läuft, dann geht, dann brauchen wir es nicht.
Das ist halt
Mosquito for life.
Ist voll gut.
Okay. Also NetBSD 8.1 ist nichts Besonderes, Neues,
Besonderes,
aber, ist
aber
gut.
Ganz viele aber ist gut. Kleinkram, Fixes, halt.
Also wenn ihr noch einen Toaster frei habt.
Genau.
Da könnt ihr es ja direkt drauf brennen.
Es gibt auch Raspis, habe ich gehört. So diese, kennt
da
ihr diese? Diese
BSD.
Genau, diese
Raspberry
Pis. Funktioniert
auch das WLAN?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es noch nie auf dem Dreier installiert. Vielleicht. Klares, vielleicht.
Siri Console funktioniert wahrscheinlich, um zu sehen, warum jetzt schon wieder alles nicht funktioniert.
Ja, ja. Für OpenBSD ist das definitiv so, für NetBSD. Ich habe es noch nie auf einem mit Wi-Fi installiert. Darum kann ich dir das gerade gar nicht sagen. Klares, vielleicht von mir.
Okay.
Mhm. Okay.
Kommen wir zu CockroachDB. Die ändern ihre Lizenz.
Tja, nicht, dass sie vorher jemand benutzt hätte, aber jetzt bestimmt nicht mehr.
Ich glaube, CockroachDB ist gar nicht so unbenutzt, wie du denkst.
Was für eine Arschloch-Lizenz haben die jetzt ausgewählt? Die Fuck yo, wir wollen Geld haben Lizenz.
Die Business Source Lizenz.
Ja, ich weiß nicht. Das war richtig geraten.
Gut geraten.
Nicht also, okay, dass ihr einfach so ein Shit benutzt. Wir wollen Geld, Sucker.
Ja, genau. Also sie haben wohl Probleme, genau, die entsprechenden Kunden sozusagen ranzukriegen und wechseln jetzt von der Apache-Lizenz zur Business-Source-Lizenz. Habe ich gedacht, Business-Source-Lizenz? Ich habe noch nie was davon gehört. Habt ihr schon mal was von der Business-Source-Lizenz gehört?
Kostet wahrscheinlich Geld, wenn du ein Business bist. Oder? Habe ich richtig geraten?
Ja, nee, so ähnlich. Also erstmal ist die Business-Source-Lizenz tatsächlich von den Leuten, die MariaDB bauen. Und MariaDB Max Scale steht auch unter dieser Business Source Lizenz. Ich kannte die aber, wie gesagt, bis vor kurzem auch nicht. Und die ist halt so, dass sie sagen, ja, du kannst schon alles irgendwie frei benutzen. Ist halt nicht richtig frei, aber du kannst es schon irgendwie kostenlos verwenden, außer
Außer wir X. verklagen dich.
Ja, oh, nee,
außer du gibst uns kein Geld.
Außer halt
dann werden wir dich verklagen. Zacka!
Nee, außer bestimmte, also sie können halt dann bestimmte Einschränkungen treffen, wie, weiß ich nicht, du darfst es halt nicht als SaaS anbieten. Und genau das ist das, wovon sie halt Angst haben. Also ein bisschen wie die AGPL, bloß halt nicht mehr, du musst den Quellcode noch dazugeben. Also die AGPL ist ja, du kannst schon SaaS machen, aber musst halt auch immer die GPL beachten. Ist die Business Source Lizenz jetzt, nö, wenn der Typ sagt, du darfst nicht SaaS damit machen, also Software as a Service, und es so anbieten, dann darfst du es halt nicht so machen. Der einzige nette Vorteil bei dieser Lizenz ist, normalerweise gibt es halt einen Ablaufzeitpunkt, also sie sagen, sie entwickeln jetzt alles unter dieser Lizenz und nach, was weiß ich, 1, 2, 3 Jahren geht halt alles automatisch nach Open Source. Ist so ein, ja, ganz
aber
okay,
nur wenn sie sagen,
Kompromiss.
Das machen die so.
Ne,
ist, drei also, Jahre, was erinnerst du dich denn noch nach 3 Jahren, hey?
Ja, das, also ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, wenn die Firma pleite geht, würde halt trotzdem alles irgendwann Open Source sein. Ja, spätestens nach 3
ist
Jahren
so?
Sozusagen. Ja.
Aber die könnte ich auch anlügen. Für ihre eigene scheiß Lizenz können sie ja am Ende noch ändern.
Naja, gut, also wenn sie die Sachen oder die Lizenz stellen, dann sollte das halt so sein. Es ist keine Open-Source-Lizenz, obwohl irgendwie einer der OSI, also Open-Source-Initiative-Macher, sich auch so ein bisschen hinter diese Lizenz gestellt hat. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja gut, wenn das Businessmodell halt nicht trägt, muss man sich halt irgendwas anderes überlegen. Also ich meine, dann sonst wird halt die Firma pleite gehen und dann gibt es CockroachDB gar nicht mehr. Auf der anderen Seite, so die Leute zu knebeln, dass sie dann doch unbedingt eine Lizenz brauchen. Also wie gesagt, kommt drauf an. Meistens ist es schon frei, bloß halt bestimmte Sachen sind verboten. Aber ist halt trotzdem eine Einschränkung. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu?
Es gibt einen Grund.
Also ich finde es ja kacke.
Felix, was sagst du dazu?
Okay.
Ja.
Felix 1. Jetzt müsst ihr euch nur noch schnicken, wer Felix 1
aha. Ist. Der andere Felix will Felix 1 sein.
Ich bin Felix 1.
Felix 1. Was sagst du dazu?
Loudpad. Es gibt einen Grund, warum ich diese BSDs einsetze, und das ist ein großer Grund, ist halt diese Lizenz, weil es halt einfach so straightforward, so mach damit, was du willst. Ist uns eigentlich egal. Ich finde diese komischen irgendwie so, ja, du, das ist jetzt zwar frei, aber irgendwie als SaaS-Plattform dann wieder nicht, so ein bisschen, ja, komisch. Vor allem, weil...
Also, schlecht oder komisch gut?
Komisch schlecht, also ich mag das irgendwie nicht so. Also, ich verstehe schon, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen, aber dann sollen sie sich halt im Voraus irgendwie überlegen, dass sie irgendwie ein Businessmodell haben und nicht dann irgendwie hinterher die Software.
Gut, also genau, sie haben sich jetzt gegen Open Core entschieden. Also Open Core wäre ja, du hast halt ja ein Produkt, was frei ist, und hast halt ringsrum dann Business Services oder Plugins oder extra Dinge, die halt ja dann unter irgendeiner Lizenz stehen.
Ja, das ja, kann man machen, aber irgendwie, ja. Das ist vielleicht auch besser, wenn du das irgendwie so, ja, selber als Service anbietest, dann und irgendwie so ja, halt das ja, finde ich irgendwie
halt so ein bisschen Angst, Modell. Dass halt Amazon, Azure, was weiß ich, das halt als Dienst anbieten und sie halt davon dann keinen Sinn
sehen. Ja, du, all ja, diese Open-Source-Projekte, wo sie drauf aufgebaut haben, haben vermutlich auch keinen Cent von ihnen gesehen. Also, ich meine, haben die irgendwie, zahlen die jedes Jahr viel Geld für Linux oder so? Ich denke ja nicht. Und ich sage jetzt mal so, ohne Linux drunter ist ihre Software recht useless.
Kannst du auf deinem Microsoft Windows installieren.
Ja,
genau.
In der Linux-VM. Ja. Toll. Die Hyper-V läuft.
Linux-Kernel.
Wirklich gut.
Linux-Kernel für Linux, genau.
Ja, genau. Direkt. Das ist halt, dann musst du auch noch an Microsoft Geld abdrücken. Voll
läuft
gut.
Läuft also.
Das ist wirklich, wirklich toll.
Kannst es ja in die Azure Cloud dann packen. Das ist noch viel teurer wahrscheinlich.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, echt viel praktischer. Denn.
Ja. Ja, wie gesagt, ich bin da auch so zweigeteilt. Also ich meine, auf der anderen Seite gehen ja andere Firmen wie Chef letztens genau den anderen Weg. Die haben ja gesagt, okay, wir machen jetzt alles Open Source und konzentrieren uns dann halt auf Service. Also eher so, ja, diesen Red Hat-Ansatz, ne? Wir stellen halt alles irgendwie als Open Source und ihr könnt damit machen, was ihr wollt sozusagen. Außer ihr wollt halt irgendwas von uns, dass wir was für euch entwickeln, oder wollt halt irgendeinen Support, stellt uns irgendeine komische Frage, dann müsst ihr halt dafür bezahlen. Aber vielleicht trägt dieser Ansatz ja nicht überall. Also die Cockroach-Leute werden sich das ja auch irgendwie überlegt haben, ob sie den Ansatz fahren können, oder sie haben halt festgestellt, dass der Ansatz nicht reicht. Ich hätte natürlich auch gerne alles als Open Source. Am besten natürlich irgendwie was ganz, ganz Einfaches wie BSD oder MIT oder sowas. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nee, sie wollen diesen viralen Ansatz von der GPL haben. Und ganz ehrlich, ich würde tatsächlich selbst auch Software verwenden, die unter so einer Business Source Lizenz steht, solange ich damit sozusagen den Scheiß noch machen kann, den ich machen will.
Ach so, ja, das ja sowieso. Also ich.
Aber.
Denke, die
wenigen. Ja, aber.
Ja, soll.
Ja, aber klar, wenn ich es jetzt als. Wenn ich es jetzt hosten würde wollen, könnte ich das halt dann nicht mehr tun.
Ja, du müsstest ihnen dann halt Geld abdrücken, vermutlich. Also du könntest das ja dann trotzdem tun. Du müsstest sie halt vermutlich einfach dafür bezahlen.
Ja.
Also du musst halt irgendwie hingehen und mit ihnen dann irgendwie einen Lizenzvertrag aushandeln oder so und ihnen dann halt ein bisschen Kohle rüberschieben und dann kannst du das auch irgendwie hosten als Service. Ja. Ja. Ist ja, also kann man ja auch machen. Also.
Okay, Felix 2, was ist Ihre Meinung?
Was ist Ihre Meinung? Ja, also ich glaube, ihr habt ja schon relativ gut drüber geredet. Das Thema ist halt immer so, ja, entweder du machst halt quasi ganz oder gar nicht, aber dieses, ja, eigentlich seid ihr cool, bis auf, ihr seid die Leute, die wir nicht mögen. Ja, und wenn du dann, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie Self-Hosted-Business machst und dann irgendwie da aus Versehen auch mit runterfällst und dann auf einmal den Shit am Hacken hast, weil dich am Anfang halt für die entschieden hast, weil die ganz cool aussahen, ist halt irgendwie auch doof. Aber das ist ja natürlich immer eine Abschätzung am Anfang. Das Problem ist halt an der Stelle jetzt, dass sie quasi im Flug die Lizenz wieder geändert haben. Was halt auch schon wieder so, macht halt immer nicht so einen richtig guten Eindruck.
Ja gut, aber ich meine, wenn du erst irgendwie nach ein paar Jahren merkst, dein Business-Ansatz trägt halt nicht. Was willst du machen?
Weinen vielleicht.
Aufgeben.
Wie wäre es mit weinen? Geht es?
Ja, ist immer eine Option. Doch, doch.
Okay, und dann würde ich das sagen, weinen.
Okay. Gut. Ja, ihr könnt ja mal, also die Hörer können ja sagen, mal, was sie dazu denken. Ich, wie gesagt, bei mir zwei Herzen in meiner Brust sozusagen. Ich bin da unentschieden. Ich verstehe das irgendwie alles, aber es ist traurig, dass es sich da irgendwie hin entwickelt. Ne?
Trotzdem dass
es jetzt
doof.
Immer mehr sozusagen machen. Ja, ja. Also gut, Chef hat wie gesagt letztens den anderen Ansatz gewählt, aber sonst waren jetzt in letzter Zeit mehrere Firmenprojekte, die halt gesagt haben, ja, sie sollen die Lizenz ändern. Ja. Na gut.
Mensch.
Wo sind wir jetzt?
Wir sind bei Hardware. Asus. Genau.
Hardware.
Es scheint voll die gute Zeit zu sein, Hardware zu kaufen.
Ist es so? Geld hat.
Ja, wieso? Gut, das ist immer die Voraussetzung. Immer. Okay. Und zwar beispielsweise, weil Asus irgendwie 30 Jahre, gibt es seit 30 Jahren. Und
echt? Mh. 30 Jahre gibt es die schon?
Gibt es schon echt lange. Und die haben so ein Special Mainboard rausgebracht, was man sich kaufen kann. Was ganz lustig ist, aber mehr so, ich glaube, es ist mehr so Spielerei. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht.
Und was kann das dann?
Ganz viele, ist halt irgendwie so High-End und es ist so ein bisschen customizable. Und hat aber beispielsweise so Nachteile wie der Steckplatz für die Grafikkarte ist halt auf der Rückseite. Das heißt, du brauchst irgendwie halt irgendwie so ein Special Case, was das überhaupt unterstützt.
Okay, also es sieht sehr, sehr strange aus.
Ja, und du hast irgendwie ein 7 Zoll OLED Touchscreen auf deinem Mainboard.
Das finde ich ganz nice. Wir sollten mehr Mainboards haben.
Für Statusanzeigen und so.
Was sagt er denn den BIOS-Code in diesem riesen Display quasi?
Ja, irgendwie so. Irgendwie und hast Thunderbolt und 5 Gigabit Ethernet Chips drauf direkt und so.
Aber können die dann L45 oder haben die dann irgendwie?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es ist noch Kupfer. Also bis 10 kannst du ja noch gut Kupfer machen.
Jetzt mittlerweile, ja.
Naja, auf jeden Fall. Das ist aber vermutlich mehr so eine Spielerei. Aber was wirklich toll ist, sind die neuen Prozessoren von AMD. Da kommt ja im Juli.
Ah, die nicht so langsam geworden sind, durch den ganzen...
Genau, erstens mal sind sie nicht so langsam geworden, zweitens mal haben sie jetzt halt wieder im Juli ein ganz neues Line-Up mit irgendwie auch, sie haben das ja wie bei Intel so in die 3, also bei Intel hast du ja irgendwie die i3, i5, i7, haben sie auch irgendwie so 3 gestaffelt, dass du irgendwie den 3700, den 3800 und den 3900 was irgendwie so von 8 Core mit 16 Threads bis zu 12 Core mit 24 Threads geht. Und der Preis ist halt irgendwie so von $329 bis knapp $500, was halt schon recht konkurrenzfähig ist. Und sie nennen die, haben dann halt auch so Codenamen wie Ryzen 5, 7 und 9. Und okay. Die sind echt okay.
7 of 9? 7 of 9. Tertiäres Attribut von Unimatrix 01.
Ego.
Was?
Nicht okay. Nicht okay. Nicht.
Du hast gerade 7, 9 irgendwas gesagt.
Ja. Ich habe gesagt, ja. Ryzen 9 und Ryzen 7 und Ryzen 5.
Ja.
Und es sind die ersten 7 Nanometer Prozessoren. Zumindest von AMD. Ja.
Wenn man jetzt Boards mit diesem neuen Chipsatz hat, dann hat man jetzt auch PCI Express 4.0. Was ganz cool ist, also auch bei diesen Asus-Boards, was du jetzt gerade gesagt hast irgendwie. Mhm. Also da muss man halt drauf achten, wenn man sich schon so einen neuen Ryzen holt, dass man sich dann auch ein Board mit einem neuen Chipsatz holt, weil wie gesagt, dann hat man diese PCI Express 4.0 Sachen und dann geht es halt nochmal richtig schnell ab und dann kannst du, glaube ich, auch mehrere 4, 5, 6, 7K Displays irgendwie ganz schnell ansteuern, was ja vorher einfach nicht geht.
Ja.
Was dann aber mit PCI Express und allem Schlüssel irgendwie funktioniert. Also das soll dann wohl, ja, jetzt soll es wohl mit dem neuen PCI Express Standard, soll es dann wohl, sollen einige Sachen schneller gehen, die halt vorher jetzt nicht gingen, habe ich so irgendwie im Hinterkopf.
Genau, und es ist so, dass du die neuen Prozessoren zum Teil auch auf den alten Mainboards, also auf den alten, die sind halt auch noch nicht so alt, aber halt von der vorherigen Generation kannst du halt auch die neuen CPUs benutzen. Ja, ist dann halt eben gerade so mit PCI 4.0 und so, ist dann je nach BIOS-Updates und je nach Board bekommst du das vielleicht zum Teil, vielleicht auch nicht, aber grundsätzlich funktioniert es wohl bei den meisten Boards noch, dass du zumindest nicht zwangsläufig das Board updaten muss, wenn du eins der vorherigen Generation hast. Schon ganz cool.
Genau, außer du willst halt, wie gesagt, irgendwie ja. Schnelleres PCI Express. Ich weiß nicht, ob das ist 4.0 oder 5.0 oder was auch immer ist. Aber wie gesagt, wenn man bestimmte Sachen ansteuern will, braucht man gerade den neueren heißen Scheiß. Das kommt jetzt irgendwie mit dieser neuen Ryzen-Generation. Wenn man dann ein altes Board hat, dann ist es zwar immer noch nett, ja, aber funktioniert halt nicht.
Ja.
So schön schnell. Oder also, man nimmt halt ein Board, was halt nur so ein bisschen gepimpt worden ist, aber jetzt nicht so schnell neu gemacht worden ist, dass es den neuesten Chipsatz irgendwie unterstützt, soll es wohl auch geben.
Ja.
Dann bringt es halt auch nichts.
Ja, ja. Also, ja.
Irgendwie drauf achten.
Kommt halt drauf an, was man haben will, wie immer. Also muss man halt kaufen, was man haben will und nicht einfach irgendwas.
Ja, ich sag nur, wenn man jetzt neu kauft, muss man halt ein bisschen, sollte man halt irgendwie drauf achten, ja. Dass der neue heiße Scheiß auch wirklich da drin ist. Nicht, dass er.
Ach Mann, ey, man muss dann, auf alles aufpassen.
Ja, nicht, dass er dann irgendwie ein Mainboard kauft und denkt, oh, das ist ja super billig. Ja, es ist
vielleicht
super
billig. Und dann
ist doch wieder
billig,
scheiße. Weil es halt nicht von Grund auf neu entwickelt wurde für diesen neuen Prozessor, sondern halt noch für die Vorgänger Ryzen-Generation, die zufällig irgendwie denselben Steckplatz ja. hat und, dann klar, dann tut es mit dem neuen Ryzen auch, aber es könnte halt mit einem besseren Board mehr Geschwindigkeit bringen und das ist dann halt, also wenn man jetzt eh schon neu kauft, ja, wenn man nicht nur den Prozessor updaten will, dann sollte man darauf achten. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Also wenn schon geile Zeit ist, sich Sachen zu kaufen, bei mir leider gerade nicht. Also zumindest nicht in dem Bereich, in anderen Bereichen vielleicht dann schon, wie Smart Home oder sowas, aber Rechner, tut halt noch so, ist halt erst 2 Jahre alt, der tut auch noch 2, 3, 4 weitere. Ist auch egal. Ja, ich meine,
Ja.
Ich meine, da laufen ein paar Docker-Container drauf und ein paar Services. Das ist halt so, ja, funktioniert auch noch mit einem 3 Jahre alten Core i irgendwas. 3, such mich mal. Die selbst. Nur. Selbst die, oder i5 oder was weiß ich.
i5 ist, glaube ich, ist überall.
Ja,
außer das ist ein Laptop. Und komisch.
Ja,
wobei. Ja, ist kein Laptop, ist ja. Das ist.
Man bekommt.
Aber nee, wenn man Spiele spielt oder, wie gesagt, mehrere 4K-Screens ansteuern will, dann will man schon so einen neuen. Das ist geil.
Deswegen habe ich jetzt den Monitor, den ich hier habe, für meinen Laptop, der ist dann halt nicht 4K, weil ich gedacht habe, das bringt sowieso alles nichts.
Das bringt alles nichts.
Ah, ist traurig, Ingo.
Ja, das bringt alles nichts.
Und auch die Firma, die die CPUs langsamer macht, diese Intel-Menschen, haben kleinere Strukturen. Wie heißt denn das? Kleinere
Wafer-Strukturen.
Transistoren. Kleinere Transistoren. Die sind jetzt auch bei 10 Nanometer Chips für zumindest mal hier die Mobile-Prozessoren werden so ungefähr ab Herbst irgendwie kommen, die ersten. Auch mit so Dingen wie Thunderbolt 3 und so. Und schneller, höher, weiter. Und sollen wohl von der Energieeffizienz nicht schlechter geworden sein. Was immer gut ist.
Ja, das ist gut.
Besonders
das haben sie nicht.
Besonders in dem Bereich für Ultrabooks und Laptops und so.
Gut, apropos Ultrabook. Dell, XPS.
Genau, apropos Ultrabook. Auch ein neues
XPS oder was?
Genau, zumindest 15 Zoll. Ich habe noch nicht gesehen, ob es auch ein neues 13 Zoll gibt, weil eigentlich will ich ja vielleicht ein neues.
Ja, schön, aber nee, ich will keine. Seitdem die nur noch USB-C haben, will ich das nicht. Tut mir leid, ich will es nicht. Da kann das XPS so schön aussehen, wie es will. Wer will denn nur USB-C? Nobody.
Nur USB-C oder was?
Ja, nur USB-C. Ist es bei dem 15er auch so? Bei dem 13er ist es nämlich so.
Kannst bestimmt irgendwelche OTG-Dongles über den drücken.
Ja,
das kannst du immer.
Ah nee, also das 13er hat zumindest noch einmal HDMI. Und da, zweimal USB 3.1 Gen 1, das sollte ja dann hoffentlich normales USB noch sein.
Sollte, genau.
Ja. Aber das also der hat ein paar mehr, der hat noch mal ein paar mehr Anschlüsse, dann ist okay.
Genau, das aber halt leider das 15 Zoll. Ich weiß nicht, ob es hier, also ich habe noch nicht geschaut, ob es überhaupt ein 13 Zoll gibt. Und was natürlich sehr geil ist, sie haben ja so hinten immer noch so eine vierstellige Nummer. Und das war jetzt so über die letzten Jahre, war das halt irgendwie so 9550, 9560, 9570. Und jetzt das neueste 2019er Modell ist genau 7590, weil kleinere Nummer, neueres Modell.
Ja.
Also lasst euch da nicht verwehren. Es macht einfach keinen Sinn, ist einfach kaputt.
Ja, gut, Naming. Ach, ja. Egal. Aber ich meine, das ist, wie gesagt, zumindest hat das noch ein paar Anschlüsse. Also ich habe ja so ein Dell Latitude 7390. Das ist auch so ein 13 Zoll, aber es hat halt wenigstens noch alle Anschlüsse. Ja, sogar so ein Netzwerkanschluss.
Krass. Ich meine, dem die muss man halt so. Mann. Da hast du sogar einen Netzwerkanschluss.
Netzwerkanschluss. Wie früher?
Wow.
Crazy. Und deswegen habe ich mir halt das geholt, weil Anschlüsse. Also zumindest USB braucht man dann noch ein, zwei.
Habe ich auch.
Also USB-C ist irgendwie doof. Also USB-C ist genial. Also ich habe ja jetzt auch nur hier mein USB-C-Dingsi dran und dann
ist halt ist noch nicht ganz weit genug. Ist noch nicht weit genug verbreitet.
Ja, du hast halt keine USB-C Stecker, hier USB-Sticks, zigtausende. Oder selbst wenn du mal einen hast, dann hast du irgendwie 30.000 verschiedene andere, die nur USB-A haben. Eine Maus habe ich jetzt auch noch nicht mit USB-C gefunden. Und ich will halt nicht irgendwie 5 Dongle-Dinger mit mir rumschleppen. Das ist irgendwie eins, ja, okay, ganz nett. Und wie gesagt, USB-C ist ja auch genial. Ich muss jetzt hier nur über dieses eine Kabel ranstecken und habe dann Maustastatur, Bildschirm, alles geht auf einen Schlag mit einem Kabel und lädt auch noch das Notebook. Ist schon genial, aber du hast halt doch viel Legacy-Scheiß und zumindest ein, zwei USB-A-Ports tun ja jetzt nicht wirklich weh. Ich verstehe es nicht.
Schon ganz
nett. Aber gut, naja, schön, dass es jetzt beim XPS, da haben sie dann scheinbar den Platz noch gefunden und haben das noch gemacht.
Ja. Zumindest beim 15 Zoll.
Okidoki, dann Linux 5.1 hat irgendwelche Data-Lost-Probleme.
Ach, ja, Drama.
Also bei mir noch nicht. Bei mir läuft 5.1. Also, läuft wunderbar.
Du läufst, bei dir läuft 5.1. Das Problem ist quasi so ein schleichendes Ding. Und oh. Das ist halt immer ein bisschen problematisch.
5.1.5 habe ich.
Oh. Ja, du bist gefickt.
Aha, also. Ich bin noch auf 5.0.
Ja. Also das Problem ist, wenn du eine Krypto quasi, also ein Krypt auf deiner Festplatte hast.
Nee, hab ich nicht.
Puh. Hast du nicht? Nee, dann hast du kein Problem. Nee, dann ist fertig. Machen wir das.
Ich hab ein Butter-App als drauf, hilft es?
Ja?
Daten zu verlieren? Ja, also, logisch.
Helfen, ja. Helfen, um Daten zu verlieren. Ich glaube, da brauchst du noch nicht mal den Bug. Du kannst einfach durchziehen.
Ja, okay.
Nee, also das Problem ist quasi, wenn du Device Mapper Lux, also Krypto oder LVM auf deiner Festplatte hast und dann die Trim-Funktionalität, also quasi das Discard von Blöcken, die nicht mehr gebraucht wird, aktiviert ist. Also alle also quasi in dem genau, in den Options und dann du halt so ein Trim durchführst, dann kann es halt gerne mal sein, dass der Blöcke snackt, die davor aber schon noch notwendig gewesen wären.
Das ist doof.
Und der possible solution ist switch to Linux LTS Kernel. Oder, ja.
Ja, na, das ist nicht gut.
Ja, also ja,
das ist schon böse.
Ja. Kannst du ja nochmal überlegen, ob das trotzdem in Ordnung ist.
Ja, ist zu spät. Ich habe jetzt schon abgedatet hier.
Nee, du kannst noch Glück gehabt haben. Das ist wie russisch Roulette, was du jeden Tag spielst.
Ja, ist okay. Nee, ich habe ja auch keinen DM-Mapper an, also von dem her.
Hast du LVM drauf?
Nee.
Ah, nee, du hast
ich habe jetzt hier Butter-Fest. Ich brauche kein LVM.
Das stimmt natürlich. Nee, dann bist du cool. Auf jeden Fall. Dieses Mal.
Ja. Okidoki. Was haben wir noch?
Ja, also ich glaube, das liegt einfach da, es liegt einfach an Linus, ja. Der ist einfach
alt.
Der ist gewaschen worden, ja. Der ist in seinem Urlaub irgendwie brainwashed und jetzt einfach ein netter Typ, aber dafür ist er halt kein krasser Typ mehr.
Tja, man kann nicht alles.
Doch.
Doch.
Kannst du. Siehst du ja, bei Linus Torvalds, der kann krass sein und krass sein. Gleichzeitig. Und
krasser sein.
Ja.
Manchmal.
Ja.
Okay. Na gut.
Bring Linus back.
Bring the old Linus back.
Bring the old Linus back, genau.
Ja. Naja.
With the real Linus Torvalds, please stand up.
Please stand up. Please stand up. Google Go Docs Duplex Calls Menschen. Was?
Ah, ja. Und zwar Google Duplex. Das ist ja Duplex? Dieses eine Ding von Google, wo sie gesagt haben,
ach,
kein Problem, wenn du nicht bei deinem Friseur anrufen willst. Wir checken das für dich ab. Wir machen, okay. Wir lassen es per AI.
Ja.
Der redet dann mit deinem Friseur, ja.
Ja, Gott sei Dank.
Das turns out, funktioniert nicht so gut.
Und no shit.
In 80% der Fälle, oder was hier drin stand, ist es so, dass dann ein Human Operator das Telefon quasi für dich übernimmt. Und das ist natürlich irgendwie so, ja, nice. Das habt ihr toll gemacht mit diesem ganzen AI-Quatsch und dann ist am Ende einfach, macht es dann doch wieder ein Mensch.
Tja. Schon ein bisschen. Naja, so ist halt.
Nee, ich weiß nicht, 80%? Nee, ich glaube,
Selbst wenn es so 50% der Fälle sind, ist es so viel.
Ja. Also hier steht, about 25% of the assistant-based calls start with the human in call center, while 15% require a human intervention. Das heißt quasi von den 75 dann nochmal 15%, also 70% macht vielleicht der Computer und die restlichen müssen dann trotzdem immer noch oft genug übernommen werden.
Gut, also funktioniert nicht. Aber gibt es in Deutschland sowieso nicht, oder? Ist ja eh nur so ein amerikanisches Ding.
Ja.
Ja, mein Gott, da wirft man genug Inder drauf, dann geht das schon.
Das stimmt, machst du einfach Mechanical Turk, zack, läuft.
Ja.
Und das passiert ja. Ist ja schon. Ja. Also ich meine, das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, aber.
Proven. Docker.
Ja. Ich glaube, es ist einfacher, wenn diese AI lernt, Faxe zu schicken, weil es können nur die meisten Leute empfangen. Wenn du Pizza bestellen willst, schickst du am besten Fax. Ja. Das ist, da haben die quasi Schnittstellen, die funktionieren seit 20 Jahren, die nächsten 20 Jahre, alles überhaupt kein Problem.
Genau, E-Mail to Fax.
Ja, E-Mail to Fax. Sobald das diese AI kann, dann haben wir verloren. Dann kann die sich eine eigene Pizza bestellen. Dann muss man Angst haben.
Dann. Docker.
Docker.
Irgendwas kaputt?
Bestimmt, oder? Ah, haben wir darüber schon geredet? Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Race Condition, Symlink Race Condition. Ich hab gedacht, dass wir schon darüber geredet haben.
Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich würde es jetzt nicht.
Es ging quasi darum, dass ein Container wenn du Daten aus dem Container ziehst, dann kannst du eine Race Condition provozieren und den Container davon überzeugen, dass er doch eine Datei aus dem Dateisystem von deinem Host liest, beziehungsweise schreibt. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Das ist quasi so ein Ausbruch aus diesem nur Docker-Benutzungszeug. Genau. Und einen Fix gibt's, glaube ich, auch noch nicht. Also ich weiß nicht, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Das wollte ich nur einmal kurz angesprochen haben.
Tja. Aber, ja. Ich meine, wie immer, Docker ist ja irgendwie nicht primär da, deine Applikation sicher isoliert laufen zu lassen, sondern halt einfach
Shit wegzudockern, auf normalen Computern funktioniert.
Genau.
Wenn du dein Zeug nicht statisch linken kannst, kannst du auch einfach einen kompletten Linux, zweites Linux mitschicken. Das läuft.
Genau.
Ja.
Ja.
Und ja, dafür funktioniert es ja auch relativ gut.
Ja.
Also abgesehen von den Malen, wo es halt nicht funktioniert.
Ja, aber meistens funktioniert eigentlich erstaunlich gut.
Ja. Kommt halt auch ein bisschen auf denjenigen an, der diese Docker-File geschrieben hat.
Mhm.
Und wenn das dann alles wieder zu alt ist und dann irgendwelche Sources fehlen, dann kannst du auch wieder den Container nicht mehr bauen und dann hast du auch dieses ganz tolle Docker-Zeug mal gehabt.
Ja.
Wenn du halt nicht mehr bauen kannst. Aber da haben wir schon oft genug drüber geweint.
Tja, as usual.
Ja. Genau. Das nächste ist I can see your local web servers. Und da kann man mal drauf gehen. Das ist ganz witzig. Das ist eine Webseite, die mal wieder aufzeigen soll, wie viel Impact dieses ganze JavaScript in einem Webbrowser überhaupt hat und was man damit alles anstellen kann. Genau, ihr könnt einfach mal drauf gehen.
Mhm. Will ich das?
Nee, ich weiß nicht, ob du das willst. Wenn du dein Netzwerk gescannt haben willst, dann vielleicht nicht gescannt haben willst, dann nicht. Ansonsten schon. Genau, und der scannt quasi dein komplettes Netzwerk durch, scannt deinen Localhost nach irgendwelchen offenen Ports durch. Und ist natürlich ein bisschen gruselig.
Scan complete.
Ja. Also, sagt er unreachable.
Naja, aber gut, er geht halt alle Server durch, er wird schon welche finden.
Ja, richtig. Und klar, also dem muss man sich halt immer bewusst sein, dass du mit JavaScript hast du dir halt den Teufel ins Haus geholt, ja. Geht halt sowas auch.
Gut, schnell wieder ausmachen.
Ja. Quasi ein Portscanner in deinem, der mal dein Netzwerk durchscannt.
Ja, okay. Das ist schon, bisschen scary. Aber ja,
das stimmt, aber das, eigentlich sollte man es ja wissen, aber trotzdem
macht sich das ja nicht so richtig. Ja, da denkt man nicht drüber nach. Man denkt irgendwie, dieser Browser ist irgendwie nur das Fenster nach draußen. Ja, dass dieses Fenster nach draußen dann plötzlich in deinem eigenen Netzwerk ist und Sachen tun kann.
Ja, die Sache ist halt auch, ist nicht nur ein Fenster, also es ist ein Fenster, was du aufmachst und das Fenster funktioniert halt so, dass es in beide Richtungen funktioniert.
Ja, genau.
Das ist wie so ein Fenster funktioniert, glaube ich.
Ja. Also, es kommt frische Luft rein oder schlechte Luft, je nachdem, wie es halt draußen ist. Ja,
aber selbst wenn es zu ist, du siehst so raus und Leute sehen halt so rein. Das ist so ein Fenster.
Oh.
Ja, das kann man verhindern. Man kann es so tönen, dass es nur in eine Richtung geht.
Ja, musst du aber halt machen.
Ja, schon, aber das musst du halt machen. Also, die meisten Fenster sind das ja nicht.
Das ja, und auch wenn du so einen Einwegspiegel hast, dann ist es einfach nur, dann ist halt nur an einer Seite dunkel und deswegen kannst du nicht so gut, deswegen spiegelt es auf der anderen Seite.
Voll gut.
Schon doof. Ja, genau, das war quasi meine News. Ich weiß nicht, ob es eine News ist, eher so ein Pick oder so. Ich hab nicht gewusst, wo ich sein soll.
Jetzt ist es eine News. Wunderbar.
Okay.
Dann.
Was ist das?
Windows. Wir haben
noch nicht genug über Windows geredet.
Genau.
Erzähl doch mal mehr von diesem Windows. Ich habe gehört, das ist total neu und hip und die Leute lieben das. Das ist noch besser als Linux.
Dieses.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, was ist damit?
Was denn jetzt damit?
Genau.
Erzähl doch mal. Visual Studio Code. Kann ich das in meinem Visual Studio Code starten?
Bestimmt. Wenn man so unter Windows ja so Python eingibt, dann passiert da irgendwie nichts und sagt so, es geht nicht, weiß ich nicht, ist nicht installiert, doof. Und jetzt mit dem neuesten Windows-Build ist, wenn man Python eingibt, kommt halt so, oh, du willst irgendwie Python benutzen, hier ist Link in Store, kannst du installieren und dann hast du Python. Ist schon gut für...
Okay.
Für Leute, gerade jetzt, wo viele Leute anfangen, ihre Kurse halt irgendwie so von Java auf Python umzuschreiben und so.
Du solltest dieses Windows Subsystem von Linux, andersrum, Linux Subsystem von Windows, WSSL oder so, wie es Ding heißt, brauchst du jetzt. Dann brauchst du gar keinen diesen Quatsch mehr, keinen komischen App Store. Dann kannst alles aus freien Paketquellen. Im freien Internet holen, wo du nicht irgendwie direkt ausgespäht wirst, was derjenige jetzt mit diesem Python will, der ist bestimmt Terrorist, der so irgendwie Terroristencode schreiben möchte.
Ich meine, das mache ich ja, aber es gibt halt irgendwie trotzdem voll viele Leute, die noch voll aktiv dieses Windows benutzen.
Aber wenn du jetzt schon quasi in deiner cmd.exe Python eingegeben hast, dann ist es ja quasi nur noch ein Schritt weiter, dass du dieses Linux in deiner cmd.exe eingibst und dann kommst du quasi in echtes Linux rein.
Ja, kann man natürlich machen, aber.
Ja. Vielleicht sollte da dieses WSL starten und dann sagt er dir apt-get install oder so.
Apt-get install Python.
Apt-install heißt nur noch, apt-get ist Seite.
Ja.
Wichtig.
Dann Lesefu.
Lesefool.
Er hat was gelesen.
Haben wir Lesefuß?
Irgendjemand hat was gelesen, irgendwas mit Dependencies.
Ah, das ist immer noch mit diesen scheiß Farben, ja. Jedes Mal. Hätte das jetzt Farben, wäre es klar. Aber wir haben denen einfach noch nicht genug Geld in Rachen geworfen.
Mhm. Ja. Also deine Farbe.
Meine Farbe. Meine Nicht-Farbe, genau. Genau, hier. Und zwar Dependency Nightmare Lip 6c. Und das ist erzählt die traurige Geschichte von jemandem, der Development Repo auf Debian aktiviert hat und dann wollte er Python 3.6 installieren, weil das natürlich nur in den Development Repos gibt. hat dann quasi upgegradet, hat dann einfach gedacht, okay, Ctrl-C ist ja auch egal. Und dann zack, alles ein Arsch, irgendwie alle Pakete, dann gibt es irgendwelche Pakete auf seinem System, die eine libc6 brauchen und dann die andere aber libc4 oder so und jetzt ist quasi sein komplettes Betriebssystem im Arsch, weil er Ctrl-C gedrückt hat bei einem Upgrade und ich wollte nur sagen, mit Nixos wäre das nicht passiert.
Ja, also.
Atomare Updates.
Ich meine, das ist das Problem, wenn du Debian einsetzt und dann trotzdem neue Dinge haben willst. Das ist halt
ja,
so.
Ja, stimmt. Du solltest ja lieber Docker installieren und dann kannst du da dein Fedora starten oder so.
Traurigerweise vermutlich ja schon, weil es echt. Ich hatte für.
Du kannst es auch von Hand bauen. Also Python kann man jetzt schon mal von Hand bauen.
Ja, stimmt. Das aber das ist halt auch Krepel. Das ist halt echt auch Krepel. Also.
Ja, ich finde, es geht. Also Python von Hand bauen, das ist jetzt mit eins der Sachen, die relativ gut funktioniert haben, wo ich das letzte Mal ausprobiert habe, was jetzt auch schon ein bisschen her ist wieder.
Ja, also ich meine, es.
Aber ja, prinzipiell klar.
Es geht schon, aber es ist halt trotzdem Krepel. Also ich habe das für was habe ich denn das letztens gemacht? Ah, gRPC und Protobuf. Habe ich mir irgendwie halt die neuesten Versionen irgendwie so gebaut, ein bisschen rumgespielt und habe ich gedacht, ja, okay, ich nehme jetzt halt das, was irgendwie mit Debian mitkommt. Und es war so ein Clusterfuck, irgendwie das wieder aufzuräumen mit irgendwie lokal installierte Versionen und die haben dann kein Uninstall, weil sie halt nicht über ein Debian-Paket installiert sind und echt traurig.
Wie gesagt,
kein Debian benutzen.
Das wäre das nicht passiert.
Ja, vielleicht einfach mal NixOS nehmen.
Oder einfach nix nehmen. Also du kannst ja Debian und nix dann
einfach nix nehmen.
Einfach nix nehmen.
Ja. Ja.
Nimm noch nix.
Und das ist ziemlich cool. Ich habe das bei mir jetzt auch auf Arbeit. Ich habe nix Paketmanager auf einem CentOS drauf. Und dann hat man da einfach diesen ganzen, das ganze frische Zeug neben dem ganzen komischen anderen Zeug, was auch immer da installiert ist, ja.
Ah, das und, voll
gewinnt. Und dann das Ganze gemanagt mit Home Manager. Das heißt, jeder hat quasi sein eigenes Home Directory mit seinen installierten Paketen, kommt sich nicht in die Quere und du kannst genau das haben, was du dir wünschst. Und kannst Zeug ausprobieren aus irgendwelchen Unstable Repos, ohne dass dir gleich dein komplettes Scheißsystem um die Ohren fliegt und das Ganze ohne Root.
Das ist schon gut.
So, was habe ich noch?
Da, hier.
Go ist Googles Language.
Genau. Es geht halt so ein bisschen darum, die Programmiersprache Go ist ja eigentlich so ein bisschen Open Source und so. Also so richtig Open Source ist halt irgendwie.
So wie Android oder was?
Ja, genau. Aber, also es ist halt irgendwie auf GitHub und es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, unter was für eine Lizenz das überhaupt lizenziert ist. Halt.
Guck mal einfach mal jetzt hier Language. So genau.
Sieht man das?
Muss man jetzt hier einmal auf Wikipedia nachgoogeln.
View License. Tja, irgendwas halt. Aber irgendwas, was irgendwie...
BSD-Style.
Ja.
Plus Patent Grant.
Ist halt irgendwie... Genau, und das ist irgendwie ja schön und gut und so. Aber aktuell alle irgendwie oder viele der Core-Member und so arbeiten bei Google. Und Google sagt bei der Sprache halt, wo es durchgeht. Und was gemacht wird oder nicht.
Ja, aber die wissen ja, was gut
was,
ist.
Was reinkommt und was nicht. Ja.
Oder will man irgendwas anderes haben?
Im Zweifelsfall schon, aber wenn die Community halt was anderes will, dann ist das halt egal, weil es halt. Es wird halt gemacht, was Google will.
Na gut.
Ja, das ist nicht unbedingt ein Problem, aber man muss sich dem halt irgendwie ein bisschen bewusst sein.
Du musst halt härter lobbyen. Du musst jetzt quasi deine Lobbyisten zu Google Go-Entwicklern schicken und die mit denen ein bisschen rum Kaffee trinken.
Und
naja, also ich meine, Google ist, ja, also kommt immer drauf an. Meistens sind sie ja relativ offen, wenn jetzt irgendwie viele andere Entwickler da dran rum mitentwickeln würden, wollen oder sich, was weiß ich, eine Foundation gründet oder sie eine gründen wollen, dann können sich das ja auch relativ schnell umdrehen. Mhm. Das sieht man ja bei Kubernetes und so. Also war klar mal ein Google-Produkt, aber mittlerweile entwickeln da so viele Leute dran rum, dass Google da nicht mehr maßgebend ist sozusagen.
Also es wird sich auch zeigen, sobald irgendwie ein paar der Core-Entwickler halt irgendwie weg von Google sind, ob sie dann immer noch so viel bei Go zu sagen haben und dann kann es halt sehr schnell passieren, dass es ein richtiges Community-Projekt wird. Aber aktuell ist es halt irgendwie so, dass Google klar sagt, was passiert und was nicht. Okay. Ja, und das ist auf jeden Fall so ein Blogpost, der das halt so ein bisschen erklärt, warum das so ist und genau.
Ist natürlich nicht okay.
Pff, weiß ich nicht. Das
was?
Nicht, weiß ich
ist
nicht,
okay,
ob es nicht
oder
okay
was?
Ist. Ich schreibe kein Go von dem her, also... Was soll ich dir sagen? Ist mir auch ein bisschen egal. Wenn es jetzt Go morgen nicht mehr gäbe oder Go morgen irgendwie unter einer proprietären Lizenz wäre, tja.
Hm. Das würde schon viele Projekte betreffen. Zum Beispiel Kubernetes.
Zum Beispiel?
Also das wird nicht.
Achso, Kubernetes ist auch dieses Go.
Ja, viele Cloud-Native-Projekte setzen auf Go. Also Go ist gerade die
hippe,
coole Programmiersprache.
Was bedeutet das? Was bedeutet Cloud-Native?
Cloud. da gibt es so eine schöne Cloud-Native-Definition von der Cloud-Native Computing Foundation. Die kann ich mal verlinken, die kann sich dann mal jeder durchlesen.
Du kannst mir jetzt einfach sagen, was es ist.
Nee, ich kann das
kann man wohl nicht so einfach sagen.
ich wollte jetzt nachgucken, was alles.
Was hat das mit Go zu tun? Ich habe gedacht, Go ist irgendwie so ein.
Go ist eine Programmiersprache, aber die ist zum Beispiel, weiß nicht, Prometheus verwendet Go, viele, GitLab ist größtenteils Go, also sehr viele Projekte setzen halt auf Go GitLab auf, insbesondere in letzter Zeit, ja.
GitLab ist doch Ruby-Quatsch, oder?
Nee, die machen ziemlich viel in Go.
Ja, also Go ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Hype-Sprache und das ist schon
gerade, ja.
Also viel in Go geschrieben, aber jetzt ich so spontan.
Envoy ist in Go.
Oh, oh.
Ja, also wie gesagt, es ist gerade ist irgendwie alles gefühlt in Go.
Dann darf also es nicht
sterben. Echt.
Ich weiß immer noch nicht, was Cloud Native ist, aber es ist alles, Leute lieben Go, wo es sowieso aussieht.
Ja.
Achso, nee, Cloud, nee, Envoy ist nur Cloud Native. Envoy ist nicht Go.
Envoy ist, nee, aber der andere Edge Proxy, dieses Traffic, der ist in Go. Also die Cloud Native, wo haben wir denn die Cloud Native Definition der Cloud Native?
Ach so, Envoy ist noch in guten alten C++ geschrieben.
Läuft bei denen.
Nice.
Ich weiß immer noch nicht, was das ist.
Was? C++?
Was bedeutet Cloud Native überhaupt? Was soll das, was?
Cloud Native sind diese ganzen Projekte, die wir in letzter Zeit so haben, diese ganzen Technologien, die sich um Cloud drehen, die sich um so wie Kubernetes um Environments drehen, die sich irgendwie schnell verändern, um alles, was mit Containern zu tun hat. Microservices, dieses ganze Zeug. Das ist alles Cloud Native.
Cloud Native ist also, Docker on Speed.
Ja.
Weiß ich nicht, vielleicht.
Ja, wie gesagt, gerade geht es halt viel um Service Meshes und sowas. Mhm. Also das ist, viele, viele Projekte, die du gerade in letzter Zeit irgendwie hörst, die sind garantiert irgendwie in der Cloud-Native-Welt anzusiedeln. Prometheus als Monitoring-Tool.
Ist das cool? Lohnt sich das?
Prometheus? Na, du hast, also man muss ein bisschen reinkommen. Also es ist jetzt nicht ganz so einfach aufzusetzen, aber es ist, wie gesagt, auch, glaube ich, ein Go. Aber ist halt eine Time Series Database im Hintergrund und du siehst halt, kannst halt dann in der Zeit sozusagen auch zurückgehen und dir viele Statistiken darüber angucken. Ist jetzt nicht so wie bei Nagios, wo du jetzt nur den aktuellen Zustand deiner Systeme siehst, sondern du kannst halt, ja, Daten über einen längeren Zeitraum sammeln und du hast mittlerweile viele Projekte, gerade aus diesem Cloud-Native-Umfeld, die dir halt diese Prometheus-Daten schon mal exportieren und dann musst du nur einsammeln und dann kannst du ja in Grafana oder sowas darstellen. Oder halt sie haben eine eigene Abfragesprache, dieses PromQL, dann halt dir eine Abfrage bauen, die dir dann halt, was weiß ich, gemittelt über 10 Minuten die Auslastung von deinem Webservice oder Applikation XY oder deinem DNS-Server oder was auch immer anzeigt.
Okay, das ist also quasi okay. Vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Ich hatte das bei mir auf der Liste von Dingen, die ich noch ausprobieren muss.
Was? Prometheus?
Ja, Prometheus. Aber wenn du sagst, man tut es eigentlich immer mit Grafana zusammen. Grafana kenne ich. Ich davor irgendwie mit Influx und irgendwie Collecte oder irgendwie irgendwas anderes, um die Stats da reinzubekommen. Aber Prometheus dann zum Testen wäre vielleicht eine ganz witzige Sache.
Ja, und wie gesagt, je nachdem, was du so benutzt, viele, also entweder gibt's Prometheus-Exporter dafür, die du irgendwo auf GitHub findest, oder zum Beispiel mein Ceph-Cluster, da schaltest du mittlerweile nur ein, dass er dir auch Prometheus-Daten exportieren soll und dann sagst du in Prometheus, hier, sammel sie ein und dann ist gut. Und dann hast du auch ein Grafana-Dashboard dafür, was schon fertig gebaut ist sozusagen, was irgendjemand das gebaut hat auf den Daten und dann bist du relativ schnell, hast du dein Ceph-Cluster darüber dargestellt, visualisiert und sammelst alle Daten ein.
Okay.
Ja.
Wie ist es dann, Push oder Pull? Wie ist da die Architektur?
Bei Prometheus ist wie ist das? Der holt. Du hast einen Exporter, der stellt die Sachen da und Prometheus holt die
Sachen. Dann hast du diesen Server und der holt die dann ab, oder?
Ja, ich muss.
Wie klappt das? Oder pusht der, wenn sich was Neues ergibt, oder?
Da müsste sich die Daten eigentlich holen. Ich weiß es nicht genau.
Ich google mal Prometheus-Architektur.
Ist auf jeden Fall.
Da steht Pull Matrix über die Stelle. Und der kann auch Discover Targets über Kubernetes.
Aber du brauchst keine.
Genau, hier steht auf jeden Fall Pull Matrix. Also, das ist wohl eine Pull-Architektur. Das heißt, die haben irgendwie einen Port offen und davon wird der Shit dann gefetcht oder so.
Genau. Wie gesagt, du hast so einen Exporter am Laufen, da gibt es halt einen Node-Exporter, also einer, der ganz, ganz viele Sachen schon mal lokal einsammelt und dir dann zur Verfügung stellt. Oder du schreibst halt einen eigenen Exporter für Sachen, die du selber einsammeln willst und da kannst du, was weiß ich, dann alle möglichen.
Ach so, Node-Exporter ist nicht Node.js. Das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, wo ich das gelesen habe. Das Standardbeispiel, so Node-Exporter.
Nee, Node-Exporter heißt einfach nur, ist glaube ich auch ein Go-Binary, was da liegt und Daten einsammelt und sie dann in dem Prometheus-Format zur Verfügung stellt, dass Prometheus halt kommen kann und die einsammeln kann. Und du kannst dir aber auch in, was weiß ich, in Shell, in Python, in such dir was aus, was schreiben und musst es halt nur über diese, Prometheus-API zur Verfügung stellen und dann kann Prometheus vorbeikommen und sie einsammeln und dann kannst du halt darstellen.
Mhm. Ja. Okay.
Ja, und sonst, genau, gibt es in diesem, es gibt bei der Cloud Native Computing Foundation, also CNCF, gibt es auch so eine Übersicht, welche Projekte sie alle so zu diesem Cloud Native Umfeld zählen. Finde ich gerade eine Map. War das nicht, glaube ich, das war L, also für Landscape, cncf.io, genau. War relativ kurz, genau. Und da sind halt, Kubernetes, alle Kubernetes-Distributionen und dann zigtausend verschiedene Sachen, also von Docker, beziehungsweise das, was drunter liegt, also Container-D, CoreDNS, Envoy, was wir ja heute schon hatten, Tracing, Open Tracing, Prometheus, Rook mit Ceph, diese ganzen Projekte, die alle was mit Cloud, mit Services, Microservices, Container irgendwie zu tun haben.
Mhm. Okay, cool.
Die nächste Radio-Tux-Sendung, ich hoffe, ich komme morgen, sie dazu zu schneiden, wird sich auch insbesondere mit dem Thema Ceph noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, weil ich ja auf dieser KubeCon war und da ein paar Interviews gemacht habe. Da ging es
viel um solche Sachen dann.
Okay. Da ging es, genau. Also die ersten zwei Tage waren ja nur Ceph und dann ging es halt um Cloud-Native, Kube-Kubernetes-Zeug. Da habe ich auch noch ein paar Interviews gemacht, das kommt dann aber wahrscheinlich erst Ende des Monats. Aber die nächste Sendung wird sich dann, weil das waren größtenteils deutsche Interviews, das lässt sich schön gut zusammenfassen. Da könnt ihr dann auch gerne nochmal reinhören, wenn euch diese Themen, also insbesondere jetzt erstmal Ceph, der Ceph Storage interessiert, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Genau. Und zu vielen anderen Projekten hatten wir auch schon mal Interviews. Und diese Landscape, die verlinke ich euch jetzt. Noch. So, wo waren wir? Wir waren eigentlich bei Go, ne?
Ja. Das.
Mimimi.
Sind wir bei Mimimi, genau.
Mimimi.
Ich habe ja diese Glaskarten für schnelles Internet und so. Stellt sich raus, aus irgendeinem Grund geht die CPU-Last nach irgendwie so ein paar Stunden so auf irgendwie 80-90%. Und der Rechner wird halt irgendwie unbrauchbar.
Oh Gott.
So ein bisschen, bisschen doof.
Das ist halt, wenn man sich scheiß proprietären Code in sein System holt.
Das
hast du davon.
Es ist gar nicht proprietär, der Treiber ist
open. Mit GPL wäre das nicht passiert.
Echt?
Ist ja.
Der Treiber open?
Ja.
Ja, echt? Aber musstest du da nicht eine komische Firmware reinladen oder so? Hast du nicht gesagt, du hast da irgendwie eine Firmware von irgendwie
die Karte
runterladen müssen?
Ja, die Karte hat natürlich eine Firmware. Die Karte selber ist
proprietärer Scheiß.
Ja, die Karte ist proprietärer Scheiß, wie dein Mainboard und deine Grafikkarte. Und
ja, alles Scheiße.
Das heißt, alles proprietärer Scheiß. Also ich meine...
Ja, aber was haben sie jetzt... Aber der Treiber, den diese komische Firma geschrieben hat, ist Open Source.
Der Treiber, der Treiber im US ist Open Source. Die Firmware,
aber der Treiber braucht eine Firmware. Nochmal eine extra Firmware.
Die Karte braucht halt eine Firmware. Die Karte ist halt auch nur... Wie Dinge heutzutage halt sind, ist halt auch nur ein Computer. Das heißt, da läuft halt eine Firmware drauf. Und die ist vermutlich nicht Open Source, wobei ich das nicht mal so genau weiß. Das hat mich ja zu wenig interessiert. Also ich glaube auch nicht, dass das Problem die Firmware ist, sondern das Problem ist vermutlich der Treiber. Weil irgendwie hat es wohl einen Zusammenhang damit, wie viel Cores man hat, weil auf meinem ein NAS passiert das halt und da geht die CPU dann halt irgendwann hoch und der Rechner wird unbenutzbar. Und auf dem anderen NAS, wo ich halt nur ein Quad-Core habe,
nur mit einem Quad-Core, da kommst du natürlich nirgends
hin. Da komme ich natürlich nirgends hin. Das ist wirklich
ekelhaft, ey.
Ein bisschen.
Sowas überhaupt.
Ja, so für arme Leute nur Quad-Core, das ist schon...
Oh ja, genau. Mein Handy hat mehr Cores als sein scheiß Computer.
da schäme ich mich schon so ein bisschen. Also wirklich, das ist schon ein bisschen traurig.
Ja, deswegen.
Ja, auf jeden Fall, das ist mein Mimimi, weil ich habe auch keine Zeit, das zu debuggen und oder irgendwie einen Bug-Report aufzumachen. Und es ist irgendein Software-Problem auf jeden Fall. Weil es haben auch andere Leute und eben, es hat irgendwie wohl was damit zu tun, wie viel, also es ist auch hardwareabhängig und ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das eben mit meinem anderen Rechner nachstellen kann, aber das geht da irgendwie nicht, weil eben nur Quad-Core. Ja, auf jeden Fall mein Mimimi und wenn wir schon bei Mimimi sind, ich habe mir angeschaut, ob es irgendwie so Switches gibt, die zumindest irgendwie ein paar 10G so als Uplink und so hätten. Aber es ist irgendwie auch nicht so. Also irgendwie so ein 24-Port mit irgendwie so zwei 10G oder so. SFP Plus-Ports oder sowas. Irgendwie, ja, gibt's zum Teil, aber ist alles irgendwie auch teuer oder mit Lüfter also. Oder.
Also ich habe so ein HPE, also Hewlett Packard Enterprise, ich glaube 24 Port, wobei die Hälfte ist noch mit PoE und die andere Hälfte sind 10G. Aber nicht kein SFP Plus, was ich ein bisschen blöd finde. Aber der hat auch irgendwie 600-700 € gekostet.
Ja.
Das ist scheiß teuer.
Irgendwie und selbst gebraucht, ich habe welche gefunden, irgendwie so ein 24, auch irgendwie so HP 24 Port mit irgendwie noch 4 SFP Plus Dingern und die kosten halt gebraucht irgendwie auch noch so ja 150 €, irgend so den Dreh rum. Ist halt schon auch irgendwie ja, so ein bisschen zu teuer ist für das, dass ich es nicht brauche.
Ach man.
Ja. Ich habe mir jetzt, zumindest habe ich mir ein Glasfaserkabel geholt, aber ich habe noch keine zwei Switche, die das könnten. Aber wenn ich jetzt den Garten aufbuddel, dann lege ich da auch ein Glasfaserkabel rein.
Einfach. Nice.
Weil mal später kann man es bestimmt brauchen. Ich muss eine Wasserleitung dahinlegen und dann kann ich auch ins Nachbargebäude auch gleich ein Glasfaserkabel legen. Habe ich mir gedacht.
Überall alles immer hinlegen.
Naja, ich buddel den Garten jetzt nicht regelmäßig auf. Also von dem her, wenn ich das jetzt einmal mache, wird der Glasfaser gelegt. No question asked. So, gut. Sind wir durch? Nee, Picks haben wir noch, oder?
Picks. Picks.
Killer.
Kickstarter.
Genau, The Out of Memory Killer. Ist ein schönes, kleines Bild.
Erzähl mir mehr.
Muss man sich angucken.
Bild, genau, ist so.
Muss ich mir das angucken.
Ist so visuell, ist von dieser Julia Evans, die auch dieses Git-Ding sie gemacht hat und sonst so ganz viel zu Linux und so. Und es sind immer so kleine Zeichnungen mit Dingen, die man lernen kann. Und der hieß...
Wie das funktioniert.
Genau, okay. Wie das also funktioniert.
Man lernt so bei gerade dabei was. Okay.
Genau.
Also guckt euch das an. Toll. Anguckbefehl, gut.
Genau, so ein Comic mit Lernen.
Anguckbefehl.
Wahrscheinlich Felix 2.
Ja, ja.
Was? Habe ich auch noch irgendwas, oder
Type was? Less, do more, way faster.
Das heißt nicht meins.
Ist okay. Nicht das?
Dann war es wahrscheinlich der Markus. Und,
das ist bestimmt Markus.
Da und dann wissen wir auch nicht. Karakoda hatten wir gemacht. Frostcorn haben wir drüber geredet. Dann
genau.
Sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung.
Und klein und fein, wir haben fast 2 Stunden schon wieder gesendet.
Sag ich ja, klein und fein. Ist doch ja. Klein und fein.
Finde ich auch. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ihr wisst ja, wir kündigen das so eine Stunde vorher an. Wann wir wieder senden.
Oder ihr hört uns einfach zeitsouverän nach, was auch
immer. Genau. Genau. Oder in eurem Podcast-Client. Wenn wir nicht wieder an unserem Download-Server spielen und er gerade nicht erreichbar ist, dann. Oder.
Ja.
Aus aller
Gründen oder sonst wieder irgendwas
nicht erreichbar ist. Dann mault uns einfach auf Twitter oder sonst wo an. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.